Preis für Musikjournalismus und Podcasts.
Gewonnen hat jemand, der den klassischen musikjournalistischen Rahmen vorbildlich sprengt, der die Größen des Rap-Business umarmt, aber den alltäglichen Sexismus in der Branche kritisiert, der musikalische Kunst anerkennt, aber sieht, dass es auch Überlebenskunst ist, der seine Gäste ausreden lässt, aber mitdenkt, der Fan ist, aber andere Meinungen gelten lässt, der nicht rappt, aber gendert. Insofern wünsche ich dir, lieber Tobias Wilinski, dass es für dich mit deinem Podcast Thematakt genauso weitergeht.
Das ist zwar viel Arbeit, aber einfach krass. Bin ich echt baff. Danke vor allem natürlich meiner Frau, die gerade zu Hause auf unseren Sohn aufpasst, obwohl ich in Elternzeit bin und auch morgen einspringt. Danke an meine Family. Mein Papa unterstützt fast als einziger bei Steady immer noch fleißig und ist natürlich sehr schön, dass ich hier jetzt nochmal richtiges Geld sehe. Und vielen, vielen Dank auch an Berlin und an euch, dass es halt so viele super spannende Menschen gibt. Und an sich ist jeder Mensch super spannend. Jeder könnte in einem Podcast, jeder hat Geschichten. Und ja, vielen, vielen Dank.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Da habt ihr gerade gehört, wie ich eine wunderbare Laudatio bekomme, den Listen to Berlin Award gewinne und damit auch noch 5000 Euro. Der Listen to Berlin Award ist mit der Musikkonferenz Most Wanted Music verknüpft. Die Konferenz ist einen Tag nach der Preisverleihung gestartet und ich hatte dort erstmals einen Thema Taktstand. Und wie ich schon in meiner Rede gesagt habe, glaube ich, dass jede Person spannende Geschichten zu erzählen hat. Deswegen habe ich alle Personen dazu eingeladen, an meinen Stand zu kommen und für 15 Minuten von mir interviewt zu werden. Innerhalb von 6 Stunden habe ich dann mit 12 Leuten gesprochen. Die ersten 6 Interviews hört ihr in dieser Folge, die nächsten 6 dann in der kommenden. Alle Interviews sind spannend und unterscheiden sich voneinander teilweise stark. Wenn ihr aber nur ganz bestimmte Interviews hören wollt, findet ihr auch Kapitelmarken in der Beschreibung und könnt dann direkt dorthin springen. In dieser Folge hört ihr Willy Wonka, Sascha Ehlert, Thor Hagedorn, Noel Maurice, Stefan Hengst und Olaf Kretschmer. Und damit ihr nicht nur Männer hört, haben Julia Rommel und Pauline Schulz das Mikro auch kurz übernommen. Wen ihr im zweiten Teil hört, das erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Damit ihr die nächste Folge nicht verpasst, folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify. Herzlich willkommen, Willy Wonka.
Moin.
Stell dich gerne vor, also sonst habe ich ja, mache ich eine aufwendige Recherche. Jetzt gebe ich dir mal die Chance, dich kurz vorzustellen.
Ja, ich bin Willy Wonka, 20 Jahre und komme aus Berlin und mache so irgendwie mein Leben lang Musik und veröffentliche es jetzt so ein bisschen.
Ja, was heißt dein Leben lang? Wann hast du angefangen?
Aber ich habe so mit 3 angefangen im Kirchenchor zu singen.
Was? Mit 3?
Ja, ja, auch relativ früh auf jeden Fall, vielleicht war es auch 4, 5. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, Klavier zu spielen und habe da so 8, 9 Jahre Unterricht genommen und habe dann irgendwann Trompete gespielt, Horn, so alles so 1, 2 Jahre zum Ausprobieren.
Ja.
Und habe dann so 2021, 22 angefangen, selber Songs zu schreiben und habe dann irgendwann die erst auf Soundcloud hochgeladen und dann irgendwann auch auf Spotify. Und ja.
Okay, was würdest du sagen, war rückblickend dein Lieblingsinstrument, selbst wenn du es nur 2 Jahre gespielt hast?
Ich finde Horn geil, weil es klingt einfach übel krass und übel voluminös.
Voluminös,
ja. Genau. Ja, aber sonst Klavier ist irgendwie so, drücke ich am meisten mit aus, spiele ich am meisten auch jetzt noch und damit mache ich am meisten.
Also du produzierst auch deine Mucke selber?
Ja, ja, alles mache ich selber.
Und was, also hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber was war ein Instrument, was dir jetzt auch am meisten hilft, ist das dein Klavier?
Ja, ja, auf jeden Fall. Sei es, ich spiele irgendwelche Melodien ein oder eigentlich entsteht am Klavier immer so die Grundidee für einen Song.
Mhm. Ja. Und warum dann relativ spät? Ich meine, gut, du bist erst 20, aber du hättest bestimmt auch schon früher Musik rausbringen können. Warum hast du es erst dann gemacht?
Ich weiß nicht. Also ich habe damals irgendwie, habe ich so irgendwie meinen ersten Song geschrieben und war so, okay, den finde ich cool, den bringe ich jetzt raus und habe da mir nicht wirklich bei was gedacht, glaube ich, einfach so, ey, ich habe Bock, irgendwie, dass auch Freunde von mir das hören können und nicht nur über WhatsApp-Chats, sondern auch irgendwie in ihre Playlisten packen können und das nebenbei hören können. Und das war so, glaube ich, die erste Grundidee, warum ich angefangen habe, irgendwie für Leute Mucke zu machen.
Ja, also das heißt erstmal für Friends and Family, das
ja,
war
genau,
deins. Okay,
genau.
Krass. Und da war das Feedback so gut, dass du dann einfach weitergemacht hast.
Ja, genau.
Ist ja auch gerade, also wenn ich mich in deine Lage reinversetze, man denkt halt immer, okay, es ist so viel Mucke draußen, warum noch mehr und wie kann man sich motivieren, überhaupt Mucke rauszubringen? Wie gehst du damit um?
Ganz oft ist bei mir so, dass ich teilweise 2 Monate oder so oder 1 Monat gar keine Mucke mache, weil ich einfach entweder keine Zeit oder keine Lust oder irgendwie andere Prioritäten habe.
Nicht mal ein bisschen Geklimper auf irgendwas?
Doch, das schon, aber ich setze mich jetzt nicht jede Woche ran und schreibe irgendwie einen neuen Song, so teilweise ja. Aber manchmal ist es auch wirklich so, 2 Monate lasse ich Sachen rumliegen und mache was anderes und dann erst wieder in den letzten 3, 4 Monaten mache ich relativ viel Musik und so wirklich jeden 2., 3. Tag irgendwie. Aber es gab auch Zeiten, wo ich sehr, sehr wenig Musik gemacht habe und ja.
Und wie gesagt, wie gehst du damit um mit dieser unfassbaren Konkurrenz? Also denkst du, ist dein Ziel, von Mucke leben zu können?
Wäre auf jeden Fall cool und natürlich ein Traum, aber wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht so. Mhm. Und ich gucke da jetzt nicht irgendwie drauf, wie muss ich den Sound verändern, damit es mehr Leute anspricht. Mhm. Ich mache einfach erstmal mein Ding und gucke dann, wie es läuft.
Aber achtest du auf Zahlen? Guckst du, okay, der Song hatte so?
Nicht wirklich, nee. Aha. Nee, eigentlich nicht.
Ich glaube, das ist auch ganz gesund. Welche Möglichkeiten nutzt du denn dann, um deine Musik zu promoten? Also Instagram auf jeden Fall?
TikTok? Ja, Instagram, TikTok, ein bisschen wenig, glaube ich. Also, Freunde von mir sagen, ja, du musst mehr machen, mehr, und du musst mehr irgendwie promoten. Und ich bin so, ja, warum? Also, so, klar, dann erreiche ich mehr Leute so, aber... Aber ich muss mich jetzt nicht unbedingt auf TikTok zum Clown machen, sage ich jetzt mal.
Ja.
So irgendwelche komischen TikTok-Tänze oder so. Hm. Klar, ab und zu kommt mal irgendwie was. Wenn ich halt den Song richtig geil finde, dann auch ein bisschen mehr. Aber, ja.
Aber weißt du, was da irgendwie gut funktioniert hat? Also war da irgendein Video, wo du sagst, das, also die letzten, ne? Ich habe gesehen, die späteren Sachen jetzt haben auf jeden Fall mehr, aber liegt vielleicht auch daran, dass du ein bisschen mehr Follower bekommen hast?
Ja, nicht wirklich, da beschäftige ich mich nicht so doll mit, nee.
Mhm. Und bist du schon aufgetreten?
Ja, also ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht in einem Jugendclub in Pankow.
Mhm.
Und da habe ich so 3, 4 Konzerte gespielt und dann jetzt
auch. Du hast ein FSJ genutzt, um dich als Star, als Konzert, nicht schlecht,
ja,
smart.
Voll, und dann habe ich halt hier durch die Berlin Music Commission gab es so einen Contest und da habe ich auch mitgespielt und habe dann jetzt hier den Auftritt im Franz-Club gewonnen.
Ja, das heißt, das ist dann heute dein erster größerer Auftritt.
Ja, genau.
Und bist du da aufgeregt oder denkst du, es ist wie Jugendclub?
Jetzt noch gar nicht. Ich glaube, es kommt so 10 Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe.
Mhm. Und wie viele Songs hast du jetzt um den Dreh schon draußen und wie gehst du überhaupt an so Release-Strategie ran?
Also so eine Strategie, würde ich sagen, habe ich nicht wirklich. Ja. Ich mache halt Mucke und wenn ich sage, okay, der Song ist jetzt für mich so fertig, dann bringe ich den raus und irgendwie so 1, 2 Wochen davor fange ich so ein bisschen an, so 1, 2, 3 Videos auf TikTok zu posten, einfach, dass so die Leute, die mir da folgen, wissen, dass jetzt demnächst was kommt.
Mhm.
Aber eine Strategie habe ich noch nicht wirklich. Aber okay. Wollte ich mich eigentlich mal ransetzen.
Aber du hast jetzt noch nicht vor EP oder irgendwas, oder hast du überhaupt jemals vor EP oder irgendwas, oder denkst du dir eigentlich, mach ich Song und fertig?
Eigentlich ja, ich habe auch so 2, 3 Sachen rumliegen, die gerade auch relativ gut zusammenpassen würden, aber da muss ich habe halt immer so, wenn ich den Song fertig habe, will ich den schnellstmöglich allen zeigen.
Mhm.
Und dann so warten und sagen, okay, ich sammle jetzt erstmal ein paar Songs, fällt mir ein bisschen schwer, aber eigentlich habe ich schon Bock drauf.
Mhm. Und produzierst du denn auch mit anderen oder arbeitest du überhaupt mit anderen oder hast du jetzt jemals, oder war jeder Song einfach komplett du und da hat auch niemand im Studio mit dir gesessen?
Oh, das meiste mache ich wirklich selber in meinem Kinderzimmer so oder in meiner Wohnung und ab und zu sitzen irgendwie Freunde da und sind so, ja, mach das vielleicht ein bisschen leiser oder das vielleicht ein bisschen lauter oder vielleicht die Textzeile nochmal ändern, aber bisher sonst im Studio oder so noch nicht wirklich mit anderen Leuten zusammengearbeitet.
Mhm. Hast du denn überhaupt gewisse Ziele, die du jetzt im nächsten Jahr, in den nächsten 2 erreichen möchtest?
Safe, ich habe auf jeden Fall Bock, mal ins Studio zu gehen, um einfach so zu gucken, wie das so ist, wirklich so in so einem echten Studio zu sitzen, weil bisher mache ich halt alles in meinem Zimmer und das hört man halt auch so. Und ich hätte schon Bock, mich mal mit irgendwie so Leuten zusammenzusetzen, die wirklich wissen, wie genau alles geht, damit die Stimme so und so klingen muss und das alles halt rund und sauber klingt.
Ja, was für Equipment benutzt du denn? Was für Equipment benutzt du denn?
Ich habe zu Hause einen Rode NT1A, dieses klassische Mikrofon, sowas Einsteiger irgendwie benutzen und dann Ableton als Software und irgendein günstiges Behringer Interface habe ich mir halt vor 5 Jahren oder so mal gekauft und seitdem auch erstmal nicht geupgradet.
Ja. Benutzt du irgendwas, um den Raum ein bisschen schalldichter zu machen? Oder?
Eine Decke.
Decke über
das Mikrofon, ja.
Okay. Und nimm ruhig einen Schluck. Womit nimmst du, veröffentlichst du die Musik? Welchen Dienst benutzt du da?
DistroKid.
Mhm.
Ja, genau.
Cool. Also Management ist sowas, was du anpeilst und wo dich Leute auch schon angesprochen haben?
Oder angesprochen noch nicht wirklich, aber... Ich hatte auf jeden Fall Bock.
Ja. Und deine Freunde haben auch noch nicht gesagt, ich bringe dich groß raus. Und
Leider nicht. Ich habe so vor 3 Jahren, ich habe einen besten Freund und den probiere ich die ganze Zeit sozusagen, ey, helf mir mal, bau für mich Beats, nimm mich auf. Und gestern saßen wir bei meinen Eltern im Studio und haben einen Song aufgenommen, der hoffentlich bald rauskommt. Und da hat er richtig Bock gehabt und ich war so, ja, endlich. Aber vielleicht habe ich demnächst einen eigenen Produzenten, das wäre ganz geil. Da muss ich nicht mehr alles selber machen, sondern kann mich wirklich auf Texte schreiben und Melodien und so konzentrieren.
Mhm.
Aber ich hätte auf jeden Fall Bock auf einen Manager, so. Das wäre schon geil.
Du hast erzählt, deine Eltern haben ein Studio. Was ist das?
Naja, also das ist mein altes Kinderzimmer, was ich so ein bisschen zum Studio...
Also das ist dasselbe Ding? Oder gibt es zwei verschiedene Orte, wo du auch...
Naja, einmal in meiner Wohnung und einmal bei meinen Eltern. So mein altes Kinderzimmer haben wir ein Klavier reingestellt.
Ach so.
Oh, 2 Räume, wo ich quasi ab und zu mal Mucke mache.
Ah, okay, verstehe. Also wohnst du jetzt nicht mehr zu Hause, sondern nee. Das ist das das Kinderzimmer ist, Kinderzimmer genau. Records für dich. Okay, genau. Verstehe. Hast du denn viele, du hast jetzt ja erzählt Producer, aber hast du auch Freunde, die Mucke machen oder bist du tatsächlich da so eigentlich der
Schon,
Einzige?
Schon, aber die machen eher so, boah, wie kann man das nennen, eher so harten Untergrund-Berliner Atzen-Rap.
Okay. Kennt man die?
Nee, die sind noch sehr jung und sehr neu. Oh, jung nicht, aber sehr neu und die haben jetzt
Alter.
2 Songs oder so rausgebracht und das ist angefangen vor einem Monat oder so.
Aha.
Aber SGB, checkt sie aus, die sind sehr cool. SGB, ja.
Okay, wofür steht das?
Spotify.
Nee, ich meine, wofür steht die Abkürzung?
Achso, Shiba Grills Bande.
Okay,
ja.
Nicht schlecht.
Ja.
Und aus deinem Chor, also das hat mich auch am Anfang, würdest du sagen, du bist ein guter Sänger? Weil
schon, ja, also, klingt ein bisschen selbstverliebt so, aber ich habe halt, wir haben sehr viel gesungen und so ab, als ich 13 oder 12 wurde, bin ich halt langsam ins Stimmbruch gekommen und wir waren so ein Chor von 20, 30 Leuten und wir waren 3 Jungs, 2 davon haben die Bassstimme übernommen und ich habe 3 Jahre lang den Tenor alleine gesungen und das hat mich halt gut trainiert, sagen wir so.
Genau. Aber du benutzt schon Effekte, oder? Wenn du deine Stimme bringst, du nie roh, dann ist es immer schwer einzuschätzen. Kann er
eigentlich nicht.
Sehr gut singen, klar. Ne? So ganz alles kann Autotune auch nicht machen. Das haben wir bei T-Pain ja auch gelernt, dass er ein guter Sänger ist.
Ja.
Aber okay, interessant. Aber wie bist du überhaupt zu der Musik gekommen? Würdest du sagen, du hast da gewisse Einflüsse? Du hast dir vorher erzählt, dass du Levin Liam zum Beispiel hörst.
Ja, voll. Ich habe früher sehr viel 1999 gehört.
Mhm.
Und da habe ich sehr viel, glaube ich, einfach gehört und dann probiert so ein bisschen nachzumachen, sage ich mal. Aber habe dann irgendwann meinen ganz eigenen Style, würde ich jetzt sagen, gefunden. Ich bin immer noch nicht ganz drin und suche immer noch so ein bisschen. Gerade gucke ich mir sehr viel bei Berg ab.
Mhm.
Ja, genau. Aber so das sind so die großen Vorbilder, sage ich jetzt mal. So Berg 1990, Levin Liam, Jeremias auch ganz viel.
Mhm. Genau. Das wären auch alles Artists, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest?
Safe.
Okay, und nicht deutschsprachig oder auch nicht Rap? Was hörst du da so?
Ich höre sehr viel Klassik, so Bach höre ich ganz viel.
Okay.
Und Mozart so ein bisschen. Sonst nicht deutsch, halt so ein bisschen Travis Scott, aber ganz, ganz wenig.
Bach und Travis Scott. Ich habe gelernt, Bach ist ja sehr mathematisch, glaube ich. Ne? Also ich habe nicht so viel Ahnung von klassischer Musik, aber dass der halt so krasse Schemata da irgendwie...
Ja, voll.
Das ist auch was, worauf du achtest und was du auch durch deine Klavierausbildung und so...
Nicht viel, aber ich mache einfach eigentlich immer so, ich guck, was irgendwie schön klingt und... Bei mir ist ganz oft so, Freunde, wenn ich irgendwie denen einen Song, eine Skizze zeige, sind die so, das ist zu voluminös. Ja, dieses Wort, Mann. Und da bin ich so, aber das klingt so krass und es klingt so schön und diese ganzen Melodien. Und die sind so, ja, aber das ist zu viel.
Okay.
So, weil man sich nicht auf eine Sache konzentrieren kann, sondern ich wirklich teilweise 20 unterschiedliche Melodien in einem Song drin habe.
Ja, gut. Aber nicht gleichzeitig.
Nein.
Weil sonst würde ich sagen, ich glaube, das ist auf jeden Fall zu viel. Ja, das war auch interessant. Auf der BeatCon ging es auch um Producing. Und da war es dann auch häufig der Tenor. Eigentlich reicht sehr, sehr wenig Spuren. Also es wurden dann ja auch auf der Bühne auseinandergenommen, wie Songs produziert werden. Ja. Und da war dann schon interessant zu sehen, okay, es reichen theoretisch 8 Spuren, um dann irgendwie einen Song auch abwechslungsreich zu machen. Und hier noch der Effekt und das
ja,
und das.
Ja, voll.
Braucht gar nicht zu viel. Stickle war da auf der Bühne.
Ah, geil.
Genau, der hat da gemeint, dass er per se eigentlich relativ reduziert und hat dann eben Paschanim Song auseinandergenommen. Und da war auf jeden Fall interessant zu sehen, ja, okay, so viel braucht es da gar nicht.
Ja.
Aber gehst du noch aktiv ins Lernen auch? Also guckst du dir Tutorials an oder wie ist das mit der Musikproduktion? Oder sagst du, ich habe eigentlich genug, ich will jetzt aber eigentlich gar nicht mehr produzieren?
Ja, Producer. Manchmal schon, wenn ich irgendwie so einen Effekt irgendwo höre, dann gucke ich, ob es irgendwie ein Tutorial dazu gibt, den ich irgendwie geil finde.
Mhm.
Aber mittlerweile habe ich, ich mache jetzt seit 3 Jahren Beats und mische irgendwie meine Stimme ab und weiß mittlerweile schon so halb, was so ein bisschen halbwegs gut klingt. Hm. Für mich so.
Okay, unsere Zeit ist fast um.
Ja.
Was wünschst du dir für dich?
Ich weiß nicht, dass ich irgendwie nicht aufhöre, meinen Weg zu gehen und weitermache, auch wenn irgendwie vielleicht es nicht so groß wird, wie man irgendwie hofft oder so. Ja, einfach immer weitermachen.
Das ist doch ein gutes Ziel. Willy Wonka, vielen Dank für deine Zeit.
Bitteschön.
Und viel Erfolg für die Zukunft.
Jo, dankeschön.
Sascha Ehlert, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Stell dich doch mal bitte kurz vor.
Hi zusammen, ich bin Sascha, ich bin Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift Das Wetter, Magazin für Text und Musik, Autor und generell sehr aktiv im kulturellen Bereich, würde ich sagen.
Was heißt sehr aktiv?
Also neben der eigenen Zeitschrift habe ich auch mit meinen Friends Katharina und David den Corbinian Verlag gegründet, den ich 9 Jahre lang mitgeleitet habe. Wir haben immer auch ganz viele Veranstaltungen zwischen Musik und Literatur veranstaltet und gerade schreibe ich meinen ersten Roman, der im nächsten Frühjahr erscheinen wird.
Über Corbinian?
Bei Klaassen, ein Verlag der Ullstein Verlagsgruppe. Mm. Palo Santo heißt er.
Und nochmal zu deinen KollegInnen, wie sind die Nachnamen?
Katharina Holzmann und David Rabold.
Mhm. Die machen das noch weiter oder ist der Verlag jetzt erstmal auf?
Nee, genau. Die meine beiden KollegInnen, die machen den Verlag weiter. Und Katharina Holzmann ist ja auch Teil der Redaktion von Das Wetter.
Mhm. Ich war damals, ist schon ein paar Jährchen her, bei der Jan-Wehn-Lesung. Der hat ja auch seine Kurzgeschichte über Corbinian rausgebracht. Das war auf jeden Fall eine Veranstaltung im St. Georg, glaube ich.
Genau.
Du warst da vorher auch bei der Juice Chefredakteur sogar, richtig? Mhm,
genau, wir hatten zu der Zeit so eine Teilung zwischen, ich habe die Printredaktionsleitung inne gehabt und Jakob Power hat online geleitet. Mhm. Das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich parallel schon Das Wetter gemacht habe. Also so ab Herbst 2013 bis Frühjahr 2015 war ich Juice-Redaktionsleitung.
Ah, krass, aber das hat geklappt, weil ich stelle mir vor, gerade so ein neues Ding, so ein neues Baby aus der Taufe, du weißt schon, und dann noch eine Chefredaktion, ist ja ganz schön knackig gewesen.
Ja, es musste aber auch klappen, also weil andernfalls, wenn ich nicht sozusagen dieses Festgehalt, diese Angestelltenstelle gehabt hätte, hätte Das Wetter diese ersten 2 Jahre vermutlich nicht überlebt, weil das Magazin zu der Zeit halt eher miese gemacht hat als plus und wovon muss man ja leben. Und außerdem hat es mir natürlich auch sehr viel, habe ich auf eine durchaus anstrengende Art wegen dieser Doppelbelastung, aber ich habe halt in der Zeit ultra viel gelernt, auch übers Magazin machen und auch Sachen, die ich anders machen wollte, die ich dann sozusagen weitergenommen habe hin zur Professionalisierung von Das Wetter.
Mhm. Was hast du zum Beispiel anders gemacht?
Also ein wichtiger Aspekt ist ja, dass wir so ein bisschen, dass wir weggegangen sind von dieser einen Cover-Politik.
Ja, stimmt.
die bei der Juice und bei allen Musikmagazinen, die es so gab, immer mit einhergegangen ist, dass so ein Battle teilweise auch mit unsauberen Methoden um die Coverplatzierung gab und alle, die nicht auf dem Cover waren, waren irgendwie tendenziell beleidigt, weil sie dachten, sie hätten das auch verdient und so. Und wir wollten einerseits weg davon, von dieser Art, wie da teilweise auch von Business-Perspektive Druck ausgeübt wird, aber auch einfach inhaltlich sagen, hey, die Leute, die wir in das Wetter featuren, die hätten prinzipiell eigentlich alle ein Cover verdient. Und es geht uns nicht darum, mit einem Titelblatt zu sagen, dieser eine Artist, diese eine Künstlerin ist besser als die anderen oder gerade wichtiger oder so, sondern das sind halt alles verschiedene Facetten der Kultur, die wir interessant finden.
Mhm. Wie viele Cover? Da waren sogar bis zu 4 oder wie ist das bei Das Wetter?
Oh, also wir hatten manchmal 2, aber auch schon mal 10.
Krass, okay. Aber das ist doch wahrscheinlich viel teurer, oder nicht?
Tatsächlich nicht. Also bis zu 4 Cover zahlt man überhaupt nicht mehr, weil die Druckbogen, die wir bei der Druckerei einkaufen, auf jeden Bogen passen 4 Cover oder 4 Umschläge rauf. Dementsprechend 4 verschiedene kannst du drucken, ohne dass du mehr Einrichtungskosten hast und so. Und auch so, die einzigen Mehrkosten quasi sind, dass du eine neue Druckplatte belichten musst jedes Mal. Und das kostet dann schon ein paar hundert Euro mehr, was aber im Rahmen der Druckkosten von so einer Ausgabe, die weit über 10.000 Euro liegen, nicht so relevant ist. Und dafür hat man ja auch aus kommerzieller Sicht Vorteile, nämlich dass es sozusagen, dass man verschiedene Arten von Lesenden anspricht, dass man, auch wenn man dann an Social Media denkt, auch die Kommunikation des neuen Magazins findet man über mehrere Cover im Idealfall in verschiedenen Bubbles statt.
Voll. Und es gibt bestimmt auch die eine oder andere Person, die sich doch einfach mehrere Ausgaben kauft. Hast du schon so Sammler getroffen?
Ich glaube, der Prozentsatz ist verschwenden.
Ja, ja. Aber also wenn du eine Person 4-mal kauft, dann hast du schon, hast schon fast wieder raus.
Ja, so ein bisschen. Also es gibt eine von 1.000 vielleicht.
Immerhin. Ja. 0,1%. Wie würdest du denn den Printmarkt jetzt gerade beschreiben? Also ich war auch überrascht, dass Diffus mit dem Printmagazin rausgegangen ist, weil ich hätte eigentlich gedacht, auch gerade nachdem das mit der Juice nicht geklappt hat, gut, gibt viele Gründe, aber man ja auch von anderen Verlagen hört, da ist irgendwie Insolvenz und ich weiß nicht was und es wird nicht mehr so viel haptisch gelesen. Wie ist da die Entwicklung über die Jahre auch gerade? Kannst du da so einen groben Trend geben?
Also natürlich grundsätzlich, wenn man sich die Branche anguckt, ist Print in der Krise immer noch. Also auch, ne, ich, zum Beispiel, das ist jetzt nicht Musikjournalismus, aber die Taz hat ja vor ein paar Monaten auch beschlossen, dass sie nur noch eine gedruckte Ausgabe pro Woche machen. Aber für uns hat sich diese Entwicklung bisher nicht bewahrheitet. Also wir sind ja auch immer als ein, oder unser Ziel war ja immer, ein Printprojekt zu machen. Und es gibt keine wirkliche Online-Sparte von Das Wetter, im Gegensatz zu bei Diffus. Und ich glaube, Print ist einfach nischiger geworden und interessiert jetzt nicht so wahnsinnig viele Leute in der Anzahl, aber wenn man ein Finanzierungsmodell findet, wie wir das über diese 11 Jahre, die wir das jetzt machen, gefunden haben, bei der man mit einer kleinen Zielgruppe, die aber leidenschaftlich dabei ist, arbeitet und denen ein Produkt liefert, was sie gerne regelmäßig kaufen, dann kann man genauso mit Print weiter Geld verdienen oder überleben oder so, wie bestimmte Artists, die gute Geschäfte machen mit dem Verkaufen von Schallplatten.
Mhm. Was ist jetzt gerade so dein Job oder wie hat sich auch dein Job in 11 Jahren gewandelt?
Also
bei Das Wetter meine ich jetzt?
Erstmal ist es natürlich, hat es sukzessive mehr Zeit eingenommen von meinem Leben, so von sozusagen Hobbyprojekt bis zu etwas, was ich würde sagen, immer noch hauptberuflich mache, auch wenn es nicht ganz, also der finanzielle Ertrag nicht ganz dem entspricht, aber ich verdiene damit Geld und alle, die an Das Wetter mitarbeiten, verdienen daran Geld. Das ist schon mal ein wichtig, was sich geändert hat über die 10 Jahre. Und ansonsten würde ich behaupten, gar nicht so viel. Also wir lassen uns, was das Magazinmachen angeht, jetzt nicht sonderlich vom Zeitgeist treiben oder so, sondern wir machen unser Ding. Und zwar haben wir jetzt vor ein paar Monaten entschieden, von einer quartalsweisen Erscheinungsweise auf halbjährlich zu switchen. Sprich, wir machen jetzt weniger Hefte, aber dafür umfangreichere. Also die nächste Ausgabe von Das Wetter hat ein großes Format, ein neues großes Format und 160 Seiten Inhalt. Also
hat wie viele Seiten war es vorher?
So um die 100 bis 120, aber halt auch in einem kleineren Format. Sprich, wir haben eigentlich den Inhalt so verdoppelt, könnte man sagen.
Aber warum habt ihr das gemacht?
Also hat mehrere Gründe. Einmal ist es finanziell ein bisschen effizienter, weil du sozusagen, wenn du mehr Papier auf einmal einkaufst, dann sinkt der Stückpreis sozusagen. Also sprich, die eine Ausgabe im Halbjahr zu machen, ist günstiger als 2 vierteljährlich zu machen.
Okay. Ja.
Aber auch wir machen das jetzt 11 Jahre und man muss immer mal wieder Dinge verändern, damit der Prozess spannend bleibt und du dich auch selber vielleicht mal überraschst bei der Arbeit und so und damit verbunden, dass es weiter Spaß macht. Und wenn du halbjährlich denkst, kannst du dir eben mehr Zeit nehmen für die Organisation von Fotoshootings, für die Entwicklung von Ideen inhaltlicher Natur und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es eben nie ein Projekt war, was in erster Linie da war als Business, sondern mehr für die kreative Selbstverwirklichung aller Beteiligten, entscheiden wir da auch schon danach, was macht uns gerade am meisten Spaß.
Mhm. Und wie entscheidet ihr, wen ihr ins Heft nehmt? Das ist ja, finde ich, super schwer geworden, weil es einfach unfassbar viele Menschen gibt und man auch ein bisschen schon guckt, okay, ist es jetzt in Anführungszeichen relevant, ne? Einfach nur gute Musik reicht ja oftmals nicht. Was ist dahinter? Ist da irgendwie schon eine Fanbase oder eine Geschichte oder sowas? Wie entscheidet ihr das?
Natürlich von Fall zu Fall und ganz viel auch aus dem Bauch heraus. Aber letzten Endes geht es schon darum, auch immer eine Mischung zu finden aus Themen, die, wie du gesagt hast, gerade die schon, bei denen man das Gefühl hat, da gibt es gerade so eine kritische Masse und es gibt eine stetig größer werdende Fanbase und aber auch kleineren Themen, die wir entdecken und fördern wollen. Und natürlich ist es auch eine kollektive Arbeit. Also das Redaktionsteam ist zwar sehr klein, aber die freien AutorInnen, die Das Wetter auch zu dem machen, was es ist, die bringen eben auch von sich sehr viel mit. Und da in meiner Funktion als Chefredakteur ist es, glaube ich, immer wichtig gewesen, für deren Geschmäcker und Ideen offen zu bleiben und nicht ein Magazin zu machen, das nur meinen ästhetischen Vorlieben folgt.
Mhm. Was waren zuletzt Artikel, die auch du geschrieben hast? Also welche Storys hast du begleitet?
Ich habe fast immer mehrere Texte pro Ausgabe. Und jetzt für die letzte Ausgabe habe ich zum Beispiel mit die Zweiflers gesprochen. Also die Zweiflers ist eine Fernsehserie und ich habe mit ein paar der Köpfen dahinter geredet. Und für die kommende Ausgabe habe ich zum Beispiel ein Interview mit Phineas geführt. Ja, also da sehr große Bandbreite.
Ja.
Englischsprachig, deutschsprachig, Literatur, Film, Musik, je nachdem, was mich gerade am meisten interessiert.
Kannst dich da einfach austoben.
Ja.
Was wünschst du dir denn für die Musikindustrie, um mal so ein bisschen nochmal das Ding weiterzumachen?
Natürlich würde ich mir immer wünschen, mehr Mut, also sowohl in Bezug auf Musik machen, aber auch in Bezug auf industrieseitig Musik vermarkten, verkaufen. Ich glaube, es ist wichtig im Auge zu behalten, warum man letzten Endes in diese Branche reingegangen ist und sich nicht von Tendenzen in der Gegenwart oder von Gefahren, die sozusagen sich hinter wirtschaftlichen Problemen verbergen, so aus dem Auge zu verlieren, dass alle die, oder fast alle, würde ich sagen, die in dieser Branche irgendwie tätig sind, das aus Leidenschaft angefangen haben.
Und was wünschst du dir für dich? Letzte Frage.
Also ich habe ja schon angedeutet, dass ich gerade ins literarische Fach wechsle und ich bin gerade in der Schlussphase des Schreibprozesses und natürlich wünsche ich mir selbst viel Ruhe und Gelassenheit in dieser emotional nicht uneinfachen Phase und natürlich viele gute Lesungen dann im Frühjahr, wenn das Buch erscheint.
Warum ist es gerade so emotional aufreibend?
Ich habe ja schon eine Erfahrung mit Deadlines und mit Texten abgeben und sie dann veröffentlichen, aber in so einem Buch, an dem man sehr viel länger gearbeitet hat und in dem auch noch mehr, auch wenn ich immer eher persönlich schreibe, noch mehr von mir selbst drinsteckt und was noch dazu dann mein Debütroman ist, da hängt noch mal so viel mehr dran. Das ist genauso wie die erste Ausgabe von Das Wetter damals so ein sehr emotionales Ding war, ist das halt auch jetzt gerade sowas, wo ich mich in unbekanntes Gewässer stürze.
Na dann, Sascha Eller, wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zum Bestseller-Autor.
Danke.
Vielen Dank für deine Zeit. Herzlich willkommen, Thor Hagedorn.
Ja.
Stell dich vor.
Okay, ja, ich bin Thor. Ich bin grundlegend eigentlich Musikproduzent und Rapper. Eigentlich daher komme ich so, seit 95 produziere ich. Bin auch
seit 1995?
Seit 1995.
Wow, ja, ja. Okay.
Ich habe viele verschiedene Produktionen im Bereich von Rap gemacht, also ganz viele Underground-Sachen mit damals vielleicht bekannten Persönlichkeiten wie Lady Bitch Ray, Flo Mega, aber dann halt auch viel in Hamburg und im Endeffekt dann auch in Berlin. Aber
bist du Hamburger?
Ich bin Bremer.
Ah ja.
Genau, ich komme aus Bremen, aus der Hansestadt. Und ja, da gab es einfach eine sehr tolle Hip-Hop-Szene, muss ich sagen. Also das war echt eine gute Wiege, muss ich sagen. Da.
In Bremen?
Ja, fand ich wunderbar.
Boah, Sard kommt daher, ne?
Ja, auch.
Und wer ist noch so Bremen?
Also es gibt ja Defekte Dichtung, dann gab es ja damals Backsound Guerilla. Wer ist denn noch bekannt? Joker. Den kann ich noch, als er ganz klein war. Ja. Klar, der war bei mir im Hood auch.
Ja.
Ja, ja, voll. Und, da sind noch einige da auf jeden Fall am Start.
Jetzt natürlich, ich komme jetzt nicht drauf, so ein ganzes Kollektiv war ja auch, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Es gab bei Backsound Guerilla auf jeden Fall ein größeres Kollektiv gewesen, dann gab es FAB, Freaks Association Bremen, mit Immo und Ferris, die waren ja auch ziemlich groß damals.
Das sind Bremer?
Ja, das sind Bremer.
Ah, okay.
Ja, genau. Bei Immo war ich auch oft das mal im Studio, der hat ja auch diese tolle, irgendwas mit Palette heißt das. So ein Festival, das er immer macht. Immer noch. Also ist ziemlich cool.
Und wie ist dein Producer-Name?
Also ich heiße eigentlich, also als Artist bin ich Kadamodu. Das kommt, mein Name ist Thor Diogo Hagedorn und das ist Diogo kommt von einem brasilianischen Persönlichkeit, die Indigenen dann auch Kadamodu genannt haben. Mhm. Ich habe den Namen dann da.
Kara mit R?
Ja, Kara, genau, mit R.
Mhm. Okay. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wir waren eigentlich gerade in deiner Story. Also mit 95 hast du angefangen zu produzieren. Da habe ich dich dann schon unterbrochen und über Bremer Artist gesprochen.
Ist auch spannend.
Ja, geh weiter.
Ja, und dann ist also während der Pandemie habe ich dann einfach nochmal ein paar Skills dazugeholt. Also Social Media mäßig. Also nochmal eine Weiterbildung gemacht und als Game Artist, weil ich bin seit 87 Gamer. Also ich habe immer Videogames gespielt und Videogame und Musik machen war eine Sache, die mir eigentlich zusammenpasst einfach, finde ich für mich. Und dann bin ich halt in neue Businessformen reingerutscht in dem Sinne, also praktisch so Avatar-Metaverse-Konzerte zu machen mit der Firma Granola Studios, wo ich auch jetzt CMO bin und aber auch eine eigene Firma halt gegründet hat, Diasporic Arts Alliance, um besonders halt marginalisierten Gruppen den Access zu neuen Technologien zu geben, weil ich das einfach weiß, wie unglaublich reich diese Pools sind einfach und die brauchen einfach diesen Support und dann aber auch nachhaltig weiterzubringen, dass sie auch davon was haben, ne? Also nicht, dass man einfach nur ausnutzt, sondern dass sie auch dann da ankommen im Business. Ja.
CMO ist Chief Marketing Officer, ne?
Ja, genau.
Was bringt denn so ein Konzert? Also ich habe es damals verfolgt, dass halt diese ganz, ganz großen Dinger, Travis Scott, dass das dann irgendwie auch Fortnite irgendwie krass war, aber dann war halt die Frage, okay, bringt das was für kleinere Artists? Erzähl mir da mal Erfahrungen, was hat das da für Feedback gebracht?
Genau, also ich meine, grundlegend so, das Ding mit Fortnite ist natürlich ein super Push, die machen Investment und kriegen Investment raus, so. Also das ist klar, die haben dann ja halt die ganzen Skins, die sie verkaufen können. Travis Scott hat eine gute Fanbase, die wahrscheinlich an Leuten von GTA 5 und überall anknüpft und dadurch ist es halt einfacher, dass die Leute Skins kaufen werden, die lieben die Musik, das passt einfach zu Fortnite. Für kleinere Künstler ist es schwieriger reinzukommen. Epic hat es aber mittlerweile, und da machen wir auch mit so, so Creative Islands, da kann man theoretisch auch Musik unterbringen und da sind die Royalties zum Beispiel sehr, sehr gut im Verhältnis. Also wenn du jetzt Spotify Royalties, weißt du ungefähr, wo die liegen, ne?
Ja, ja, sehr, also Penny Fractions.
Genau, und Fortnite zum Beispiel ist das auf 1000 Plays ungefähr 10 Euro.
Ich bin gar nicht der Gamer. Ich kann bei Fortnite Mucke. Also ich habe in Fortnite alle Musik zur Verfügung, die ich dann da auf Play drücke.
Nein, so ist es nicht. Natürlich ist es alles noch ein bisschen Workaround. Und vor allen Dingen geht es ja auch nochmal dass die Lizenzierung zum Beispiel. Also kleinere Artists haben da nicht so Probleme, wie wenn du einen größeren Artist reinbringst. Wir haben ja eine Koop auch mit Warner gemacht und eigentlich auch mit Sony waren im Gespräch und haben auch einen Artist reingeladen, also auf einer Insel, die wir extra für Warner gebaut haben. Das war einfach das Prinzip und deswegen, da mussten natürlich trotzdem Lizenzierungsfragen erledigt werden und dann brauchst du viel Kommunikation und auch Verträge und sonstige Sachen. Aber das ist auch möglich und für kleinere Artists ist es meistens einfacher. Das ist jetzt gerade ein Fallbeispiel, wo ich weiß, dass es einfacher ist, an Royalties zu kommen, aber es gibt viele andere Möglichkeiten auch in dem Bereich von den virtuellen Welten Geld zu verdienen als Musikerin oder Artist im Sinne.
Und nochmal zu der Musiknutzung. Ja. Ich bin dann auf dieser Island und dann kommt immer dieser Song oder kann ich auswählen oder sowas? Kann ich skippen? Wie ist das da gemacht?
Also wir stellen ja bei Granola Studios für euch oder für bestimmte Brands oder Projekte Inseln her. Das ist halt immer die Frage. Es kommt echt oft darauf an, ob die Insel cool ist, dass es der Style, also beziehungsweise das Gameplay interessant ist. Also die Musik ist toll, klar, aber die Leute kommen ja, vor allen Dingen diese Bubble kommt ja, weil sie spielen wollen. Also muss man das immer mit einem guten Gameplay verknüpfen. Da gibt es Möglichkeiten wie 1 vs. 1, also ein Spieler spielt gegen den anderen, dann kann man sich das vorstellen, da ist eine riesige Playlist an Songs, vielleicht der Artist hat 10 Songs und die kannst du dann so abschießen und wenn du schießt, dann werden die halt aktiviert und kannst du dazu spielen. Und dadurch kannst du auch möglicherweise neue Songs kennenlernen. Das ist gerade so ein neues Projekt, das wir auch machen, dass wir praktisch so Pre-Releases dann schon mal in Fortnite zur Verfügung stellen für Artists, die sich das wünschen. Und da an so einer Insel arbeite ich gerade, die ist auch schon fertig. Ansonsten gibt es auch andere Möglichkeiten, dass man halt sagen kann, ein bekanntes Gameplay ist zum Beispiel so ein Gameplay, wo du so nach oben klettern musst, Always Up heißt das oder so, da hast du halt verschiedene Objekte und kletterst so weit nach oben und wenn du oben ankommst, hast du halt einfach Satisfaction. Dass du da in der Zeit kann zum Beispiel Musik ablaufen oder ein Beat Jump Gameplay, das wir halt für Warner gebaut hatten, war, dass man halt, wenn man springt zum Takt der Musik, dass das Schild aufgeladen wird, dass man mehr Munition kriegt, dass die Waffe stärker wird und dann halt im Gegeneinander halt mehr Chancen sich etabliert, weil man den Song im Rhythmus bewegt.
Ja. Ich habe auch auf der New Visions gesehen, auch eine Konferenz, da war dann auch ein Beispiel, wo dann sich die Musik der Spielweise angepasst hat. Also wenn du gesprungen bist, dann kam irgendwie der Beat und so. Also es war dann halt so ein dynamisch Ding. Also das fand ich auch interessant, dass das geht. Und macht natürlich dann auch mehr Spaß. Oder dann war irgendwie so ein Funken immer alles aufgesprüht und war dann auch immer im Takt. Also es ist auf jeden Fall crazy, was da geht. Das heißt, du bist auch hast du auch ein bisschen so die Meta Ebene, also jetzt nicht Facebook-Meta, sondern wie würdest du den Gaming-Markt beschreiben? Der ist ja unfassbar groß, da ist der Musikmarkt ja eigentlich ein Witz gegen.
Ja.
Also es ist ja wirklich so, was Geld angeht. Wie siehst du das Potenzial für Musik im Gaming-Markt? Ist das schon relativ viel ausgeschöpft oder auch gerade sowas wie virtuelle Konzerte in irgendwelchen Spielen? Ist es noch siehst du da sehr viel Potenzial oder auch andere Potenziale?
Also ich sehe extrem viel Potenzial, aber ich bin halt nicht so wie Leute halt in der Pandemie sagen, jetzt kommt das Metaverse.
Ja.
Wir haben es halt einfach gemacht mit unserem Projekt, wo wir halt Artists in Metaversen auftreten lassen haben, live. Das war ein Learning, aber das ging nicht darum, dass ich gesagt habe, jetzt wird alles hier explodieren, Leute werden wild. Die Leute wollen Konzerte auch live erleben. Mhm. Also es zwar geht ein bisschen runter, aber grundlegend sehe ich, dass das Thema Gaming und Musik sehr, sehr gut ist. Und da gibt es super viel Spielraum auch noch im Bereich von AR, VR, aber auch allgemein in Games. Da gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Einige Künstlerinnen haben ja schon eine Fanbase, die im Gaming-Bereich ist. Andere müssen sich vielleicht noch eine aufbauen. Aber ich würde sagen, wenn man halt Musik, welche Musik ist kompatibel mit Gaming? Da gibt es ja viele Möglichkeiten eigentlich. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn die Musik kompatibel ist mit Gaming, aber das ist gar nicht so. Sondern ich glaube, das muss man ein ganzes Artpiece einfach draus machen aus der Musik und dann überlegen, okay, welches Game, welche Plattform bietet mir den richtigen Spielraum an? Da gibt es ja Fortnite, da gibt es Roblox, ist wie gesagt GTA 5 online, da machen die Leute auch Sachen. Also es gibt viele Optionen einfach. Es gibt nicht die Plattform, die deine Musik am meisten pusht oder sowas.
Mhm. Gibt es, jetzt haben wir auch ein bisschen Musik hier im Hintergrund, gibt es Möglichkeiten für sehr aufstrebende Artists schon was zu tun oder sind die zu klein? Also ich sag mal sowas wie, ich habe 1000 Insta-Follower, 10.000 monatliche Spotify-HörerInnen oder muss man schon eine größere Reichweite haben?
Also wenn ein Engagement Rate gut ist und du halt eine Gaming-Community hast, auch bei diesen 1000 Followern ist das super, weil dann besuchen die Leute das Game, spreaden das und machen das ja genauso wie bei deinen Musikvideos auch. Ich denke schon, dass es ein Wachstum gibt. Natürlich ist das, also wir haben Tabellen, also wir haben schon Durchrechnung gemacht, wo man natürlich am meisten Potenzial hat. Da sind die Zahlen doch schon eher, dass du so schon zwischen 500.000 bis 1 Million Followers haben solltest, damit du da ordentlichen Profit rausziehst, aber das Thema Gaming ist halt so weit gefächert. Da gibt es ja viele auch diese ganzen Manga-Looks und das passt ja total gerade auch in diese Zeit halt rein. Also das kann im Endeffekt auch einem pushen nochmal auf einen neuen Weg oder ja. Also ich denke, da ist einfach unterschiedliches Potenzial drin.
Ja. Ja. Dann hast du ja gestern auch einen Listen to Berlin Award gewonnen.
Mhm.
Erzähl doch gerne von dem Projekt.
Also das Projekt ist entstanden während der Pandemie.
Also der Name ist Diasporic
genau,
Arts Alliance.
Genau, Diasporic Arts Alliance. Das ist unsere Firma, die wir gegründet haben, zusammen mit Christine Serafin. Und wir sind beide ja MusikerInnen so und sind da viel unterwegs in der Berliner Szene und haben ja dieses Kollektiv La Baili, was halt schon seit 2017 viel in dem Bereich von der Community, also LGBTQ+, macht oder auch in anderen Communities halt unterwegs ist, als EventveranstalterInnen, aber auch als einfach als Artist. Wir sind Kollektiv, wir machen Tropical Bass Music, viel mit Baili Funk, viel mit Soccer Music. Und dann haben wir diese neuen Avatar-Sachen gesehen und haben uns gesagt, so ja, ey, da wollen wir auch sowas machen in 3D, das passt irgendwie zu unserem Style. Dann haben wir ein Funding bekommen und haben das Funding natürlich an Artists auch gegeben, wo wir denken, so ey, die brauchen das Geld auch. Also in Brasilien haben wir praktisch das Design lassen von die Visuals. Mhm. Und die Firma fand das halt cool, also mit der wir zusammengearbeitet haben, Granola Studios, hat gesagt, ey, wieso veranstaltet ihr nicht unsere Events? Und dann haben wir angefangen, regulär, also ich habe gemerkt, hier muss eine Regularität hin, jeden Mittwoch einen Artist einzuladen, den Avatar halt vorerstellen und dann praktisch eine kleine Social-Media-Kampagne auch zu machen. Und dann haben wir auf unsere Community zurückgegriffen und noch neue Communities praktisch in Berlin und umzu auch kennengelernt und die eingeladen. Das waren immer ganz tolle Events, die dann zusammengekommen sind. Und da hatten wir echt...
Also die sind in echt dann auch eingeladen worden?
Genau, die sind in echt eingeladen worden, sind zu uns gekommen. Die haben einen Motion-Capture-Anzug anbekommen.
Ah, krass. Ah ja.
Haben dann halt so ein Visual Monitoring mit so einem Bildschirm vor sich gehabt, dass sie sich praktisch in Echtzeit sehen können, wie sie sich bewegen können. Dann gab es eine Spielwelt, die wie so bei Fortnite war, die wir selbst erstellt haben. Jabal hieß die. Und da konnte man halt mit kleinen Avataren, die waren ja viel kleiner als, es war so wie bei Travis Scott, eine riesige MusikerIn und kleine Players.
Ah, ihr habt dein eigenes, ich habe nämlich gedacht, das wäre Fortnite oder sowas gewesen. Okay.
Es ist Unreal Engine, also falls jetzt jemand was sagt, aber es ist Unreal Engine 4. Fortnite hat ja noch Unreal Engine vor Fortnite, das ist dann wahrscheinlich 5 schon mittlerweile. Mhm. Genau, und das haben wir mit einem der Developer zusammen gemacht und auch mal den CEO. Und dann haben wir halt immer so eine kleine Gruppe an Leuten zusammengeholt, die Bock hatten, einfach so, hey, was Neues kennenzulernen, ja, das habe ich noch nie gemacht. Leute auch, die irgendwie so ein bisschen Angst vorm Rampenlicht hatten, irgendwie so Probleme hatten, haben gesagt, ey, ich kann jetzt einfach ein Konzert geben, ist kein Problem für mich. Ah, ich möchte gerne so aussehen. Dann haben wir für den Pride Month zum Beispiel verschiedene Plattformen zusammengelegt auf einer Plattform. Also von Spatial zu VR-Chat zu unserer Plattform Jabal im Endeffekt. Und die dann halt verschiedene Konzerte oder verschiedene Formate anbieten lassen. Also da ist wirklich so Metaverse dann stattgefunden.
Ja, ne? Klingt auf jeden Fall crazy. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber es klingt crazy.
Ja, yeah, true.
Was wünschst du dir denn für die Musikbranche in Zukunft? Also du hast ja schon gesagt, dass ihr auch gerade marginalisierten Personen mehr Chancen geben wolltet. Das ist wahrscheinlich offensichtlich was, wo du dir mehr Push wünschst. Oder was sind noch irgendwelche Wünsche?
Genau, also da auf jeden Fall Nachhaltigkeit, also weniger Tokenism.
Erklär gerne nochmal Tokenism.
Bitte?
Erklär gerne nochmal.
Also ja, dass das Leute halt einfach nur, damit sie auf Bildern es gut aussieht, dass man eine Person darauf nimmt, die dann halt gerade zu einem Konzept halt passt, so. Mhm. Das aber davon im Endeffekt nichts hat. Mhm. So, das würde ich halt so umschreiben. Aber ich möchte, dass die Leute dann auch nachhaltig halt in der Musikindustrie ankommen, dass man, ja, also klar würde ich mir wünschen, ich bin ja nicht so ein Stardom-Mensch. Also ich liebe Stars im Endeffekt, aber ich finde, es könnte alles ein bisschen sanfter sein, weil wir haben so viele Potenziale überall und wenn wir anfangen, immer diese Glorifäen zu erzeugen oder sowas, dann gehen so viele andere Künstler unter und ich würde mir eigentlich mehr wünschen, dass wir mehr an den Communities halt denken und nicht immer so an diese ganzen großen Dinger denken. Also ich liebe diese Vielschichtigkeit von der musikalischen oder künstlerischen Welt halt, ne? Und diese Sichtbarkeit halt mehr zu erzeugen, ne? Ich denke auch, ein Ding ist einfach mehr Empathie, also allgemein mehr über Gefühle, über Mental Health zu sprechen in der Musikszene. Das ist sehr, sehr relevant, weil ich meine, wie viele Leute gehen an dieser Szene kaputt? Mental. Ich glaube, da ist halt auch einfach, muss mehr Verständnis erzeugt werden. So, ich glaube, das ist wichtig. Mental Health, Empathie und dass wir weniger diesen Ellenbogen haben, sondern miteinander. So. Weil das ist echt, was ich aus der Gaming-Branche so ein bisschen lerne, um Games zu machen, musst du zusammenzuarbeiten, zusammen im Team zu arbeiten. Und das merke ich halt, wenn ich das übersetze halt in die Musikindustrie und mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass man zusammen, ey, wir schaffen hier was zusammen. Und alle haben Vorteil daran. Auch wenn Menschen nicht Teil dieses Circles sind, denk daran, dass die auch davon Profit haben sollen.
Ja. Und was wünschst du dir für dich?
Gesundheit. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Gesundheit und mit Menschen zusammen zu sein, die inspirierend sind.
Geil, ja, das wünsche ich dir auch.
Danke dir.
Perfekte Punktlandung, 15 Minuten, Thor Hagedorn. Sag nochmal dein Artist-Name und wo man dich finden kann.
Karamuru, C-A-R-A, Leerzeichen M-U-R-U auf Instagram und auf Spotify und auch auf VR-Chat.
Sehr cool.
Alright.
Vielen Dank.
Danke dir.
Let's go. Noel Maurice, herzlich willkommen.
Vielen Dank, ja.
Wer bist du? Stell dich vor.
Ich komme aus England und Südafrika. Ich habe bin in Berlin in 91 gelandet und habe so all die Zeit von den 90er gelebt mit Tacheles und so. Hat verschiedene Clubs gemacht und war Indie-Musiker für so 15 bis 20 Jahren. Und dann habe ich angefangen, einen Blog zu machen, Indie Berlin. Mhm. Und das ist natürlich über andere alles, was so independent in Berlin ist.
Klar. Was für Musik hast du selber gemacht?
Ich habe selber verschiedene Sachen gemacht, aber so irgendwie so in die Richtung Amerikaner, Indie-Pop, aber auch so, ich habe ein neues Genre gegründet, heißt Breakbeat-Folk, aber niemand war interessiert.
Aber das heißt, da gab es auf jeden Fall Zeit zum Breakdancen eigentlich bei deinem Folk.
Ja, die Idee war, so, Entschuldigung, Beatbox-Folk, was hast du gesagt?
Beatbox, also du weißt dein eigenes Genre nicht. Okay, Beatbox-Folk, das heißt, eine Person hat gebeatboxt, die andere mit Gitarre, würde ich jetzt kommen.
Das war die Idee, genau. Ich hatte einen Beatboxer und dann die so eine mehr so amerikaner akustisch Folk-Gitarre-Stil, weil ich, für mich ist das, es war das immer die gleiche Sache irgendwie. So Rap ist irgendwie so Leute von der Straße, die reden halb singen über ihr Leben auf der Straße, ja. Und das ist genau, was Folk ist. So.
Ja, gibt es ja auch heutzutage, würde ich sagen. Also vielleicht nicht als Beatbox, aber so Oliver Tree, allgemein, dass diese Country Post Malone hat auch so ein Country-Album gemacht. Also ich glaube, dass das vielleicht, hast du damit ganze Generationen geprägt sogar.
Ja, ja, glaube ich. Ich habe das alles angefangen.
Genau. Ja, du hast das Movement gestartet. Und hast du immer alleine Musik gemacht oder warst du auch in Bands?
Ich hatte verschiedene Bands, aber Musiker sind schreckliche Leute. So.
Ja. Du kamst nie klar. Du warst immer nur ein Jahr oder ein paar Wochen in der Band oder wie ist das abgelaufen?
Ganz unterschiedlich, aber ich war in verschiedenen Bands von anderen Leuten und dann habe ich festgestellt, dass ich musste meine eigene Band haben, dass ich kann die Leute freuen und nicht umgekehrt. Das ist viel besser gelaufen, muss ich sagen, für mich,
ja,
für die Musiker nicht so, aber... Ja, und das war dann Idiot Child, aber später einfach mein Name Noel Maurice Band.
Ja.
Das habe ich so 10 Jahre lang gemacht mit verschiedenen, aber absolut super Musiker.
Ja.
Ja.
Aber ist deine Musik irgendwo online?
Meine Musik ist irgendwo online. Manchmal, ich weiß eigentlich ganz ehrlich nicht, welche Lieder von meinen sind noch on Spotify, aber irgendwelche von dem letzten Album Dumb Down.
Mhm.
Ja.
Aber wann hast du das letzte Mal was veröffentlicht?
Das war vor 10 Jahren.
Ach krass, okay. Da gab es ja Spotify gerade erstmal.
Aber gibt's da, mein großes Problem war, ich hatte keinen Schlagzeuger, wann die andere Schlagzeuger meine letzte Band verlassen hat. Ich habe ein Kind bekommen und jetzt habe ich ja 14 Jahre lang so eher als Schlagzeuger trainiert.
Ah.
Ja, genau. Und dann nächste Woche oder nächste paar Wochen, endlich ist es soweit, dass wir unser neues Lied aufnehmen können.
Wirklich?
Ja, sein Bruder sollte Bassist sein, aber er hat sich so quergestellt und ging nicht.
Ah, geil. Ja, dann hat's auch, ich meine, du hättest natürlich auch noch mal einen Beatboxer dazu holen können, statt einen Drummer. Aber jetzt wirst du bald wirklich mit deinem Sohn Musik machen?
Ja, ganz, ganz ehrlich. Ich meine, nur, ich glaube nur zu Hause. Er will nicht so öffentlich mit mir auftreten, leider.
Ah, okay.
Aber so sind 15-Jährige.
Aber das ist doch cool. Also ich habe jetzt auch ein Kind. Ich weiß nicht, was man machen muss, dass die Musiker innen werden, aber das ist auf jeden Fall natürlich cool. Ich gebe ihm immer Instrumente. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das fördern kann?
Ich glaube, das Beste ist zu sagen, dass Musik total langweilig ist und würde ich wirklich enttäuschen, wenn er Musik spielen würde und sagen, lieber so in Bank arbeiten. Irgendwas.
Lernen was Vernünftiges, ne? Das zieht immer ganz gut.
Und dann irgendwo die Gitarre einfach da lassen und sagen, mach nichts damit.
Immer in so eine Truhe, die nicht abgeschlossen ist, aber wo er immer ran kann und so tun, als ob man nicht hört.
Genau.
Ja, okay, also vielleicht kriege ich es ja auch hin. Also ich fände es auf jeden Fall schön. Also es ist eine sehr, sehr schöne emotionale Vorstellung, wenn ich mir vorstelle, irgendwann mit meinem Sohn wirklich Musik zu machen. Jetzt gerade ist es eher so Zufallsprodukt. Ich singe einfach, aber er kann schon im Takt so ein Ei schütteln zum Beispiel. So tschick, tschick, tschick.
Das ist schon ein super Anfang.
Oder? Und ich war, also ist quasi mein Beatboxer und ich bringe dann die Bars raus. Okay, das 10 Jahre lang hast du keine Musik gemacht oder machst noch Musik, aber nicht öffentlich?
Ich mache mehr Musik einfach so zu Hause, aber ich dachte, okay, wenn ich 2 Kinder bekommen habe, wir sind zu nach Kleinmachnow gezogen, so sind außerhalb von Berlin und ich dachte dann, vielleicht ist dieser gute Zeitpunkt nicht mehr so viel professionelle Musik zu machen und dann habe ich mit diesem Blog angefangen.
Ja.
Dann habe ich diese Blog in die Berlin so sehr, sehr intensiv sehr lang gemacht, letzte Zeit so ein bisschen ruhig geworden, aber ja, das war so auch meine Möglichkeit, noch in die Szene zu sein und unterwegs zu sein und weiter.
Und du hast den Blog wahrscheinlich nicht gemacht, um heimlich einen Drummer zu finden, sondern du wolltest auch schon irgendwie was abbilden, Leuten Chancen geben oder was war deine Motivation, da jetzt Arbeit reinzustecken?
Ja, nee, ich bräuchte so eigentlich einen Keyboardist, das war die ganze Sache.
Ja?
nee.
Keyboarder.
So, eigentlich habe ich fand bestimmte Sachen so schwierig, wenn ich Musiker war, das war viel nicht da in dieser Zeit, so diese Infrastruktur und Möglichkeiten für Leute, wer kein Label-Deal oder irgendwas hatte, so ganz Indie-Musiker, wer kein Plattform bekommen hat. Und das war mein erster Anreiz mit Indie Berlin oder war mein Anreiz von sehr langer Zeit. Einfach so Leute, klein, aber super talentiert, in Plattform zu geben und sie auch so zu respektieren als richtige Musiker und Interviews machen. Und wir hatten auch Events gemacht für so.
Was für Events habt ihr da gemacht?
Wir haben viel verschiedener. Wir hatten so eine Eventagentur aus Indie Berlin so 2018 bis 20. Und wir hatten, das erfolgreichste war Basement Bash. Das war so ein Indie-Rock-Ding hier einmal im Monat. Und wir hatten da in, verschiedene von den Clubs gemacht und viel, viel junge Künstler gemacht, repräsentiert.
Ja. Yeah.
Das war cool. Und jetzt im Moment mache ich nur ein kleiner, jeden Monat in Kleinmachnow. Am Rand von Berlin, weil da muss auch ein bisschen in die Kunst sein.
Ist ja,
ein bisschen
überall. Ja.
Sonst, und da heißt neue Kammerspiele und einmal im Monat machen wir Feuerkonzert mit so coole Musiker von Berlin und das läuft sehr gut.
Neue Kammerspiele?
Heißt neue Kammerspiele. Ist eigentlich ein alter
DDR-Kino
und ist da seit 50 Jahren und irgendwann haben sie die Ruine übernommen und so ein paar Leute von Kleinmachnow alles zusammengekommen und hat das ein bisschen erneuert und jetzt ist es so ein bisschen kulturzentrummäßig.
Ah, so, so heißt der Ort. Und wie heißt die Veranstaltungsreihe?
Die Veranstaltungsreihe heißt Feuerkonzert.
Feuer?
Feuer. Ich weiß, es sind die Foyer. Foyer?
Foyer, also Foyer. Das französische Wort?
Ja, so vorne, vor man in die Kino geht, ja. Das ist so ein Foyer.
Foyer.
Ja, 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 wir also haben, okay, ganz ehrlich, keinen super Namen.
Oh, ist doch okay, man weiß, was man bekommt.
Es genau. Ist logisch. Ja. Ja. In Deutschland ist das super, wenn man logische Namen hat.
Ah, absolut, und schön kurz und knackig. Okay, wen hast du denn zum Beispiel, also in sehr langer Zeit, ja, interviewt, also gibt es da Leute, wo man sagt, ah, die sind dann auch jetzt groß geworden, die waren in die Arte, sind jetzt Major.
Ich glaube, die größte Name war Claudie June. Kannst du ja, Claudie June, wir haben immer noch die Stolz, dass wir, war die erste Blog, wer sie, wie sagt man, präsentiert hat,
ja.
Interviews gemacht hat, als sie noch Claudie Verdaccia war, und spielt mit einem Ukulele.
Ah.
Und dann, wir haben viel mit sie gemacht und so YouTube und so weiter und ja, und sind sehr glücklich, dass, natürlich, weil sie hat das gemacht, nicht uns, aber das war irgendwie schon. Und ich glaube, ich weiß nicht, aber viel verschiedene, wir hatten auch so ganz früh Bilderbuch-Interview.
Ja.
Und die andere war, ach, wie hieß die nochmal, die ganze große, so cool Boyband, bring deine neue Freund nicht in meine Kneipe.
Oh, ich weiß es nicht. Ach, es gibt so viele.
Ja, sie sind unglaublich groß. Natürlich, ich habe den Namen vergessen.
Ja.
Und wir haben die ganz früh geinterviewt und gefilmt in kleiner Club. Und, ja, ja.
Okay, also ist nicht nur Blog, sondern auch YouTube oder wo finde ich euch? Instagram wahrscheinlich natürlich auch und sowas.
Genau, aber am Webseiten ist das die unsere zentrale Hub, so, und das ist indie.berlin. Aber wir sind auch natürlich in Instagram als Indie Berlin offiziell und in Facebook als Indie Berlin und YouTube auch als Indie Berlin.
Okay, wie seid ihr denn aufgestellt? Also wie viele Leute machen das eigentlich?
Es ist im Moment so ein sehr kleines Team, muss ich sagen. Und von Jahr zu Jahr ist es sehr, sehr unterschiedlich, weil wir haben so ein Team von so Floating Reviewers. Und die gehen von in verschiedene Konzerten. Und es ist ganz ehrlich, sehr oft Leute, auch englischsprachig, wer kommt zu Berlin und haben keine Verbindung zu den Stadt. Und dann wir schicken die in die Konzerten und die schreiben einfach so ein kleines Review und ja, so weiter. Und dann ist es, deswegen ist es sehr, immer verschieden. Manchmal 5 Leute, manchmal 20 Leute. Im Moment ist es 6 oder 7 Leute, wer macht das?
Ich mache den Scheiß hier alleine, also ich würde mich freuen über,
oh my God.
Über Unterstützung. aber das heißt, ich kann wahrscheinlich egal wo schreiben, Nachricht schreiben, hey, ich habe Bock, Konzerte zu sehen, darüber zu schreiben, Review.
Genau, und zu Ohren sind offen.
Das heißt, also für Leute, die jetzt noch nicht so drin sind, Gästeliste ist möglich, du kannst einfach gratis Konzerte sehen. Ist auch eine gute Möglichkeit für Leute, die nicht so viel Kohle haben.
Genau.
Die Konzerte werden immer teurer und es ist halt Win-Win. Ne? Meistens genau, sind ja. Die Konzerte nicht ausverkauft, manchmal natürlich schon, aber gerade kleinere eher nicht. Wenn da mehr Leute sind, ist cool, wenn da noch vielleicht 1 oder 2 Insta-Stories mehr sind, ne? Also ohne dass man das Handy jetzt die ganze Zeit oben hat, ist auch cool. Und also ich nutze das auch hin und wieder mal ganz gern, dass ich sage, okay, mein Dienst ist quasi, ich poste darüber, dafür bezahle ich jetzt nichts, ich würde jetzt nicht auf ein Konzert gehen, dann glaube ich nichts machen, dann wäre für den Artist nicht so viel gewonnen, außer ich bin da, aber das macht den Unterschied nicht. Aber es ist schön, dass ihr die Möglichkeit gibt. Und wie hat sich deine Arbeit verändert in der Zeit? Also du bist wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger aktiv als ganz am Anfang, wo du ganz alleine gestartet bist.
Ja, muss ich auch zugeben. Ja, am Anfang war ich habe es mit meiner Frau zusammen gemacht und ich war mehr Musik und Text und sie war so mehr Fashion und Film, ja, Fotografin und so. Und wir waren beide sehr, sehr viel unterwegs und natürlich mit die vielen Jahren, dann wir sind ein bisschen weniger. Ich bin alt geworden und langweilig. aber ich probiere immer noch ein paar Mal die Woche selber unterwegs zu sein. Mhm. Und ansonsten, wir haben ein Team von super netten jungen Leuten, wer noch viel Energie hat.
Cool.
Ja.
Und was machst du am liebsten? Also du sagst, du bist viel unterwegs, das heißt Konzerte ist so dein Favorit oder ist doch das Interview?
Ich finde es sehr schön, mit zu Konzerte zu gehen und natürlich so neue, coole Artists zu finden. Ich muss leider sagen, ich bin unglaublich Impatient, was war nochmal?
Ungeduldig.
Ungeduldig mit Konzerten. Das ist schlecht, das zu sagen, aber ich sehe gerne Musiker, aber ich bleibe immer noch nicht so lang in Konzerten. Es ist jetzt raus, die Wahrheit. Und, aber ich mache sehr, sehr gerne Interviews, auch spontan unterwegs, weil ich das finde das super, in Kontakt mit Leuten zu sein und neue Leute zu treffen und immer so was Neues rauszufinden. Ja.
Nur das Abtippen ist dann nervig, ne? Wenn du das, also
oh mein Gott,
Textform,
die Abtippen, ja, ja.
Gibt es Interviews, die noch nicht rausgekommen sind, weil du zu faul warst zum Abtippen?
Das ist leider State Secret, ich kann nichts dazu sagen.
Ja, ich kenne das auf jeden Fall. Und worauf, also das ist wahrscheinlich nicht dein Hauptjob, oder doch? Kannst du davon leben?
Leider nicht,
ja.
Nein, genau. So ist es mehr, früher haben wir ein bisschen mehr Geld damit verdient, mit verschiedenen, nicht mit den zentralen Schreiben über Konzerten, aber dann mit verschiedenen Sachen, so mit Werbung, aber auch natürlich mit den Events, mit Agentur. Wir haben viele, meine Frau und ich sind beide Marketing-Leute, so wir haben viele Marketing-Sachen angeboten. Ich mache immer noch YouTube-Music-Video-Promotion, das läuft sehr gut. Mhm. Und so mit diesen kleinen Side-Gigs haben wir immer genug Geld verdient. Aber in letzter Zeit, ja genau, wir haben... mit zwei Kindern zu Hause und yeah, so weiter. Ich muss auch so andere Sachen machen. Und so.
Klar.
Ich mache leider, es tut mir leid, ich mache alleine Sachen mit KI.
Ja, ist ja nicht schlecht.
Ja, ja.
Aber ich meine, Hauptsache, man kriegt so, kann so Sachen am Leben halten. Also wir sind da ja auf einer sehr ähnlichen. Ich verdiene ja mein Geld auch nicht mit Thema Takt, sondern beim RBB, YouTube-Distribution. Und da kann ich das dann querfinanzieren. Und sonst würde es halt auch nicht so gehen. Ne? Aber ist ja cool, weil es gibt so wenig Musikjournalismus. Und ich finde es halt sehr wichtig. Also für mich persönlich ist das noch ein sehr großer Filter, wenn ich... gerade in neue Musikrichtungen reingucke, dann mal zu gucken, was sind irgendwie 10 Heavy-Metal-Alben, die in diesem Jahr sehr gut waren und dann halt einen Artikel zu lesen und nicht in eine Spotify-Playlist, kann ich natürlich auch, aber da sind dann irgendwie direkt 50 Artists und dann da sich durch, nee, dann lieber, okay, das Album ist besonders gut, höre ich rein. Und sowas macht ihr auch, Albenrezension oder nicht mehr?
Wir machen das doch, aber wie gesagt, ich selber, leider, ich habe wahrscheinlich so 200 Musik-Reviews geschrieben und irgendwann habe ich keine Adjektive mehr. Ich habe keine Wörter mehr. Yeah. Deswegen schreibe ich leider kein Album oder die Song-Reviews.
Sondern die KI.
Das ist auch super. Ich kann besser schreiben als ich, glaube ich. Aber nee, wir haben ein paar, ich glaube so Name-Checking mit Brandon Miller, ist auch ein Künstler, aber er schreibt unglaublich gute Reviews für uns. Und er ist unser Hauptreviewer im Moment für Single- und Album-Reviews, aber auch ein paar andere Leute, aber Brandon Miller kann so gut wie KI schreiben.
Okay.
Ist krass.
Gutes Kompliment. abschließende Frage. Was wünschst du dir für dich?
Für mich selber oder für ich und meinen Blog? Oder ich als Blog?
Einfach für dich. Das kann auch für den Blog, kann für alles sein.
Ich wünsche mir, ich probiere auch realistisch zu sein mit meinen Wünschen, sonst könnte ich alles wünschen. Aber ich wünsche, dass Leute offen bleiben und nicht so viel Misinformation reinlassen irgendwie. Weil ich glaube, dass die Sache, was hat am meisten Möglichkeit, uns unglücklich zu machen, ist immer so die falsche Sachen als Wahrheit zu nehmen. So ich wünsche und ich hoffe, dass wir alle einfach nett zueinander sein können. Und Kaffee, gute Kaffee.
Ja, das ist doch ein gutes Stichwort. Unser Date ist um. Noel Maurice, vielen Dank für deine Zeit.
Ich bedanke mich auch, vielen Dank.
Herzlich willkommen, Stefan Hengst. Ein mächtiger Name. Stell dich vor, was machst du?
Ich bin Stefan, ich bin der Leiter von Most Wanted Music, jetzt auch schon im 11. Jahr, also quasi von Anfang an, seit Tag 1. Wir haben ja damals vor 11 Jahren hier in der Kulturbrauerei schon angefangen, noch ganz klein und süß im Franzclub drüben und sind nach mehreren Location-Wechseln jetzt seit 3 Jahren wieder in der Kulturbrauerei und mittlerweile groß geworden.
Ja, du hast es mitgegründet sogar, oder wie ist das?
Genau.
Wie war die Idee dahinter? Es gibt ja durchaus auch schon Popkultur, ich weiß nicht, ob das länger ist, auch hier am selben Ort, auch ein bisschen businessmäßig.
Aber nur ein bisschen, Popkultur kam nach uns. Mhm. Wir haben 2014 angefangen als quasi so inoffizieller Nachfolger der Berlin Music Week, die es damals als wiederum Nachfolgerin der Popcom für 3 Jahre in Berlin gab. Und dann hat der Senat von Berlin 2014 entschieden, das Geld der Berlin Music Week abzuziehen und dafür ins Music Board mit dann später dem Popkulturfestival zu stecken. Okay. Und dass er doch am Ende eher ein Kunst- und Musikfestival ist. Und wir als Berlin Music Commission haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass Berlin keine Konferenz für die professionelle Musikbranche hat, also mit expliziten Business, B2B, Hintergrund Hintergrund. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach selbst. Im ersten Jahr noch quasi ohne jegliche Ressourcen. Also ich mit einer Kollegin und ohne großes Budget. Das kam dann gut an. Wir hatten 300 Gäste, die fanden es alle toll und haben uns ermuntert, weiterzumachen. Wir haben dann Gelder beantragt wiederum beim Senat und ziehen seitdem jedes Jahr durch.
Okay, also das heißt so ein bisschen so eine politische Geschichte, dass ihr überhaupt gestartet seid. Aber was war für dich, abgesehen von lass mal machen, die Motivation, was ist so dein Hintergrund eigentlich?
Also ich selber bin ursprünglich Künstlermanager gewesen in der Musikindustrie.
Wen hast du zum Beispiel gemanagt?
Berge waren so ein bisschen die bekannteste Band, deutschsprachiger Singer-Songwriter, Pop quasi, aber auch noch ein paar andere, Berge könnte man kennen. Und hab dann schon angefangen für die Berlin Music Commission zu arbeiten, erst so ein, zwei kleinere Projekte betreut, auch schon Most Wanted Music, als Most Wanted Music noch Teil der Berlin Music Week war. Wir haben damals dann Teil des Konferenzprogramms der Berlin Music Week unter dem Namen schon gestaltet und haben dann quasi ab 2014 das als Standalone-Konferenz weiterentwickelt.
Okay. Was für Veränderungen gab es denn in den letzten Jahren, außer dass natürlich auf jeden Fall mehr Besucher da sind?
Es ist größer geworden. Wir haben ungefähr alle 3 Jahre das Venue gewechselt und ich denke, der größte Change war, dass wir vor 4 Jahren auch angefangen haben, Showcases zu machen. Vorher waren wir eine reine Konferenz ohne Showcase-Festival, schlichtweg, weil wir kein Geld dafür hatten.
Und dann also die Artists bekommen auch Geld für euch.
Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja, ganz
ist, ja nicht, ist ja nicht immer so bei Showcases.
Ja, nee, genau, bei uns aber schon, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es, kleiner Exkurs, schon so, dass wir ja auch Partner haben, die die Artists präsentieren. Das sind Popfördereinrichtungen aus den Bundesländern, das sind Musikexportbüros und so. Und die bringen auch ein kleines bisschen Geld mit. Die haben Fördergelder aus ihren Regionen oder Ländern, die genau für solche Zwecke da sind. Und aus diesem Geld bezahlen wir den Künstlern dann Gagen und nutzen Teil hier als Produktionskostenzuschuss, damit wir das hier überhaupt machen können.
Okay, du kannst auch ein bisschen entspannter reden. Wir haben relativ viel Zeit. Also wir sind erst bei 3 Minuten. Okay, das heißt, da gab es die Änderungen und bei euch im Team natürlich auch. Ne? Das ist wahrscheinlich deutlich größer geworden. Wie hat sich dein Job auch geändert in den Jahren?
Ich muss weniger selbst machen und habe mehr Leute, die Dinge tun. Das geht aber auch gar nicht anders, weil die Veranstaltung eben so groß und komplex geworden ist mit der Zeit. Deswegen, ich glaube, dieses Jahr sind es knapp 30 Leute in der Vorbereitung, wobei man aber sagen muss, dass es fast alle Freelancer und Freelancerinnen sind, die dann eben in Teilzeit mit einem gewissen Stundenkontingent an der Veranstaltung arbeiten, also nicht alles Vollzeitleute.
Du bist Vollzeit für Most Wanted?
Auch nicht, nee, auch ich bin Freelancer und mache noch andere Projekte.
Ah ja, was machst du außerdem?
Ich mache noch Produktionsleitung für Wear Developers. Das ist eine Entwicklerkonferenz in der Messe Berlin mit 10.000 Gästen, 130 Ausstellern, 17 Bühnen und so. Das hat jetzt mit Musik aber nicht so viel zu tun. Ich bin außerdem noch Vorstandsvorsitzender vom Verein zur Förderung der Popkultur. Das ist ein ehrenamtlich geführter Verein, der den Preis für Popkultur jedes Jahr durchführt. Das wiederum so ein bisschen das heimliche Nachfolgeformat des Echos war damals, nachdem es nicht mehr gab. Genau, das machen wir einmal im Jahr. Nächstes Jahr wahrscheinlich in Düsseldorf, wenn es klappt.
Ach recht. Und dieses Jahr fällt es ja aus, glaube ich, ne?
Ja, auch da. Wir haben dieses Jahr leider die Förderung von der Initiative Musik nicht bekommen und mussten deswegen erstmal verschieben und uns ein bisschen anderes Konzept ausdenken. Und die neue Konzeptidee ist, mit dem Preis für Popkultur auf Wanderschaft zu gehen und etwa alle 2 Jahre an einem neuen Standort zu sein. Jetzt haben wir gerade Düsseldorf ins Visier genommen und hoffen, dass es nächstes Jahr dort klappt.
Das heißt, Förderung ist dann einfacher, wenn man so ein bisschen die Stadt wechselt?
Darauf hoffen wir. Wir haben noch keine Bewilligung.
Okay, okay. Wie bewertest du gerade die Musikbranche? Also was ist für dich gerade auf jeden Fall, was heraussticht, was man auch bei der Planung hier, also Monetize ist ja offensichtlich das Thema, was auch natürlich extrem wichtig ist, weil ohne Geld, hast du ja auch da gerade schon angesprochen, geht halt nichts. Ist das gerade so der größte Punkt in der Musikindustrie? Wie bekomme ich Geld?
Also die größte Herausforderung ist unserer Ansicht nach das Problem, dass Künstler im kleinen und mittleren Bereich zu wenig Geld verdienen, zu wenig Erlöse kommen über die Streamingdienste bei den Künstlern an, das sind Peanuts. Es werden auch leider weniger Tickets verkauft häufig und entsprechend sind auch, also auch die professionellen, einigermaßen etablierten, mittelgroßen Artists, sage ich mal, haben zunehmend Probleme, einfach von ihrer Kunst und von ihrem Schaffen leben zu können. Das ist ein Problem, das geht besser, weil insgesamt ist Geld da, es fließt sehr viel Geld von oben in die Musikwirtschaft rein, aber es funktioniert nicht gut mit der Verteilungsgerechtigkeit und das thematisieren wir hier hauptsächlich.
Wo würdest du dir größere Änderungen wünschen? Also es ist ja leider ein bisschen komplexeres Problem, man kann auch nicht sagen, hey, Spotify muss einfach ändern, weil es ist ja ein bisschen so ein Rattenschwanz dran, aber sowas wie User-centric Payment, ist das was, wo du sagst, das ist gut oder hast du da gar nicht so die Meinung zu?
Ja, also ganz konkret finde ich das gut als optionales Modell. Ich sehe noch nicht, dass sich das flächendeckend durchsetzen wird. Es gibt ja einige Streaming-Dienste, die das schon so ein bisschen anbieten. Die haben dann auch noch unterschiedliche Modelle. Es gibt natürlich sowas wie Bands and Tau, Entschuldige, wie heißt das?
Bandcamp.
Bandcamp, entschuldige, danke, genau. Wo ich ja direkt quasi dann meinem Artist quasi Geld zukommen lassen kann, indem ich dann darüber eben Platten, Downloads, Streamings oder eben Merchandise kaufe. Das heißt, diese Modelle gibt es, die sind gut. Ich glaube, dass es einen Fortbestand beider Modelle nebeneinander geben wird.
Okay, also nochmal zur Erklärung, das User-Centric Payment wäre halt nicht dieses, der Kuchen wird aufgeteilt, bla bla, sondern mehr oder weniger die Artists, die ich höre, bekommen auch Geld. Und da ist halt eine große Diskussion drum, ob Spotify zum Beispiel das mal einführen sollte, aber ist auch nicht ganz geklärt, ob das wirklich mehr Geld am Ende bringen würde. Naja, was sind denn Panels, die, also bist du auch in der Panel-Planung beteiligt hieran?
Ja, also ich bin in allen Bereichen in der Planung beteiligt, natürlich in den Details dann nicht überall so hundertprozentig drin, aber wenn du mich fragst, was so die Highlights wären, ist es dieses Jahr, weil das ist besonders, würde ich sagen, unser Sustainability Knowledge Hub. Das ist ein Nachhaltigkeitsprogramm mit Talks und Panel-Diskussionen über 2 Tage im Soda Club auf 2 Bühnen, wo wir speziell zum Thema ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit Dinge thematisieren und Experten und Expertinnen eingeladen haben. Wir haben dann noch was Neues, und zwar MWM Research nennen wir das. Da arbeiten wir mit Unis und Wissenschaftlern, Akademiker und Akademikerinnen zusammen, die dann ihre Forschungsergebnisse hier präsentieren und teilweise diskutieren und so. Das ist neu in diesem Jahr, das wäre was Besonderes. Ansonsten versuchen wir nicht nur von der Bühne herab Programm zu machen, sondern das Publikum möglichst interaktiv mit einzubinden. Nicht in allen Sessions ist das der Fall, aber in vielen, sodass da wirklich auf Augenhöhe zwischen Teilnehmenden und Expertinnen dann diskutiert werden kann.
Ja, cool. Und das ganze Youth-Thema ist auch neu, oder?
Auch dieses Jahr neu, genau. Parallel findet hier nebenan im Franz Club das Listen to Berlin Youth Festival und der Listen to Berlin Youth Summit statt. Das ist die Aufgabe, die sich die Berlin Music Commission selber gestellt hat, den Branchennachwuchs stärker zu fördern, den Management, den wirtschaftlichen Nachwuchs, aber natürlich auch MusikerInnen, die sich professionalisieren wollen und an die professionelle Branche herangeführt werden wollen.
Mhm. Da warst du auch beteiligt in der Auswahl, oder ist das wieder ein anderes Feld?
Nee, da bin ich auch involviert. Wir haben, also Listen to Berlin ist ein noch größeres Projekt. Wir haben ja die Listen to Berlin Awards, die gestern Abend hier stattgefunden haben. Grundlage von allem ist die Listen to Berlin Compilation, die es schon seit über 10 Jahren gibt und für die sich Künstler und ihre GeschäftspartnerInnen dann quasi jedes Jahr bewerben können. Und darauf aufbauend machen wir diese unterschiedlichen Sachen. Wir haben dieses Jahr die Listen to Berlin Live-Kampagne ins Leben gerufen mit, ich glaube, über 10 eigenen Veranstaltungen, bei denen wir verschiedene Berliner Bands präsentiert haben. Hier in Berlin bei großen Public-Events, beim Reeperbahn-Festival, you name it. Und genau, ich bin außerdem, also zusätzlich zur Projektleitung für Most Wanted Music, mache ich auch die Projektleitung für das ganze Listen to Berlin-Projekt.
Ah ja, und wie wählt ihr die Artists aus? Also ich war ja auch gestern bei dem Award und fand auch gerade die Live-Shows krass. Also ich war sehr überrascht, weil ich auch schon beim Preis für Popkultur gab es auch Live-Auftritte. Die waren dann aber manchmal, ich glaube Paula Hartmann war auch da, das war halt einfach emotional sehr minimalistisch und so. Und gestern war es halt irgendwie, obwohl nur die halbe Bühne sogar bespielt wurde, weil ja beim Rest war noch so eine Bar aufgebaut und das Podest stand da, habe ich erst gedacht, okay, wird, glaube ich, schwierig für eine Band, da jetzt irgendwie groß was zu machen. Aber A-Wing und auch gerade Sorvina, die dann so mit so einem Gospel-Start-Ding, und dann ist es einfach irgendwie krass abgegangen. Also wie findet ihr auch diese Artists, auch die Live-Qualitäten, weil sie ja wahrscheinlich noch gar nicht so viel live unterwegs gewesen sind? Oder habt ihr die schon auf Konzerten casten können?
Nee, also die bewerben sich erstmal für eben diese Compilation. Das sind ungefähr 20 Beiträge pro Jahr, so ein bisschen plus minus. Da bewerben sich die Künstler selbst oder auch deren Geschäftspartnerin, also deren Labels, Agenturen oder Management oder so, die sagen, Mensch, das würde für meinen Künstler in der Karriereentwicklung Sinn machen, hier auf der Listen to Berlin Compilation vertreten zu sein, um dann quasi auch die Effekte zu nutzen, die sich daraus ergeben können. Und die besonders gut und besonders stark sind, versuchen wir dann eben auf unseren Events und bei anderen Events wie Reeperbahn Festival beispielsweise dann zu präsentieren.
Mhm. Und das heißt, ihr bleibt auch länger mit den Artists in Kontakt irgendwie, ne?
Genau, also eine Listen to Berlin Saison geht immer ein Jahr. Wir versuchen dann in diesem Jahr bevorzugt die Artists von der aktuellen Compilation dann zu featuren, aber wir haben auch immer wieder Artists aus den vergangenen Jahren, zum Beispiel bei unserem Showcase-Festival MWM Live, das heute und morgen Abend hier in der Kulturbrauerei stattfindet, ist die Headlinerin Cat Frankie, die vor, ja, ich glaube 11 Jahren auf der allerersten Listen to Berlin Compilation schon drauf war, genau.
Wie kam es, dass das erste Mal jetzt Preisgeld ausgegeben werden konnte?
Da hatten wir Glück. Wir haben eine zusätzliche Förderung von der Senatsverwaltung für Kultur hier in Berlin bekommen. Deswegen hatten wir überhaupt die Möglichkeit, diese Listen to Berlin-Kampagne so groß und breit auszurollen, und hatten eben auch ein bisschen Geld übrig, um da damit Preisgelder zu bezahlen. Also wir haben ein bisschen mehr Geld insgesamt in die Awardshow gesteckt und haben gesagt, ja, aber das wollen wir jetzt nicht nur in Pomp und Chichi und schönen Scheinen stecken, sondern vor allem auf eine Art und Weise ausgeben, die möglichst viel Sinn macht. Und dann war klar, wir geben das an die Künstler und an die ausgezeichneten Projekte zum Teil dann weiter.
Ja, auf jeden Fall für mich sehr glücklich, weil ich habe mich, glaube ich, schon auch mal davor eingereicht und diesmal hat es halt geklappt. Und danke. Mit Geld ist natürlich schon nochmal praktischer, wobei es halt so oder so einfach große Ehre ist. Hast du den Abend gestern erlebt? Bist du zufrieden mit dem Start von dem Ganzen hier?
Ja, also insgesamt sehr zufrieden. Es hat grundsätzlich alles gut geklappt. Es gab zwei kleine technische Hiccups, die aber nicht schlimm waren, die vielleicht auch die Gäste gar nicht so sehr mitbekommen haben. Wir waren insgesamt sehr happy, die Laune war gut, es war voll. So, bis auf den letzten Platz mehr oder weniger. Die Stimmung war gut, die Leute sind noch zur Aftershow-Party geblieben. Ich glaube, das war ein sehr gelungener Abend.
War kuschelig auf jeden Fall. Was für Wünsche hast du für die Musikindustrie?
Ja, also das Thema mit der Verteilungsgerechtigkeit, faireren Vergütung und damit mehr Möglichkeiten für Künstler und Künstlerinnen tatsächlich ihren Lebensunterhalt wenigstens zum Teil damit zu verdienen. Das ist das A und O, wie ich finde, weil nur wenn Künstler Geld verdienen mit ihrer Musik, haben sie auch die Möglichkeit, so viel Power und Zeit und Kraft und Kreativität in ihre Kunst zu stecken, um dann wiederum für die Branche, für die Profis in der Branche relevant zu sein, um dann halt irgendwie im besten Fall eine große Nummer zu werden. So, also das bedingt sich. Und ansonsten Transparenz und Zugänglichkeit, was ich mir persönlich noch wünsche, aber das kann auch, das liegt wahrscheinlich einfach an meinem eigenen Geschmack, ist, dass neue Musik wieder etwas anspruchsvoller werden darf.
Okay. Artist Management interessiert dich noch oder gar nicht?
Ja, interessiert mich, ja, aber nicht mehr so sehr für mich selbst, ehrlich gesagt. Ich habe das 10 Jahre gemacht, glaube ich, und dann war auch irgendwann gut.
Aber das interessiert dich dann eher, um den Artist zu helfen oder was?
Ja, naja, also das Besondere am Künstlermanagement, und deswegen habe ich es auch so gerne gemacht, ist, weil der Künstlermanager, die Künstlermanagerin sind die einzigen, die wirklich ja 360 Grad um einen Künstler herum in allen Bereichen tätig sind, alles wissen müssen, überall connected sein müssen und insofern, wie ich finde, am vollständigsten Teil der Musikwirtschaft sind. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht neben dem Musiker- und Musikerin-Dasein selbst eigentlich der zweitwichtigste Job, wie ich finde.
Ah ja, krass. Und was wünschst du dir denn für dich?
Ich hoffe, dass das hier so weitergeht. Nach Most Wanted ist vor Most Wanted. Das heißt, es wird sich relativ schnell zeigen und wir sind guter Dinge, ob wir die Veranstaltung im nächsten Jahr wieder machen können. Dafür muss sie erfolgreich sein. Danach sieht es gerade aus. Und wir müssen dann die Fördergeber überzeugen, uns erneut Budget dafür zu geben. Danach sieht es auch gerade aus. Ansonsten freue ich mich persönlich auf Veränderungen. Wir haben jedes Jahr bei Most Wanted irgendwas Neues und ich bin gespannt, was es im nächsten Jahr sein wird. Ja, Weiterentwicklung.
Dann noch kurze Frage. Du hattest ja auch von der Entwicklerkonferenz geredet. Vorher ging es im Interview auch um die Verbindung von Musik und Games zum Beispiel. Siehst du da Potenzial?
Natürlich, Games brauchen Musik und Musik darf gerne auf spielerische Art und Weise irgendwie dargereicht werden. Cross-mediale Kunst und Kunstwerke sind cool, sind spannend, sind immer auch mehr verbreitet durch die technischen Möglichkeiten, die man hat und so. Deswegen geht das auf jeden Fall zwingend miteinander einher. Als wir mit Most Wanted damals angefangen haben, hatten wir einen Schwerpunkt auf dem Thema Sync, also die Verbindung zwischen Musik und Bewegtbild, also Musik für Film, Werbung und dann eben irgendwann auch Games. So. Und quasi umso weiter die Technologie fortschreitet, umso mehr Games und game-artige Anwendungen auch quasi im Mainstream ankommen, umso mehr ist das natürlich dann auch in Verbindung mit Musik eine gute Sache für die Musikwirtschaft.
Okay, wir sind durch mit unserem Date. Vielen Dank, Stefan Hengst. Viel Erfolg mit der Most Wanted. Schön, dass es das gibt.
Vielen Dank und danke für das Gespräch.
Nach den ersten 5 Interviews brauchte ich mal eine kleine Pause und habe meine Mikros alleine gelassen. Und sie wurden direkt vom Most Wanted-Team übernommen. Julia Rommel macht PR für die Most Wanted und Pauline ist die Assistentin von Olaf Kretschmer, den ihr gleich auch noch hört. Jetzt aber hört ihr Julia und Pauline in ihrem ersten Podcast.
Was würdest du bis jetzt sagen, war dein Highlight vom gestrigen Abend, weil von der MWM ist ja noch nicht so viel passiert? Und gestern ja die Awardshows waren.
Ernsthaft? mein Highlight war auf jeden Fall, dass ich eine ganz, ganz tolle Ticket-Abstemplerin, die jetzt aber digital gemacht natürlich, wir sind ja in digitalen Zeitaltern. Da habe ich richtig rumgehangen und wir haben ganz viel schön getanzt. Das ist doch mein Highlight des gestrigen Abends. Von den ganzen Awards, die vergeben wurden, fand ich natürlich Tobias Wilinski unfassbar charmant. Musikjournalismus habe ich nämlich auch studiert, also von Journalist zu Journalist und Schwerpunkt Musik. Was war dein Highlight?
Mein Highlight war auf jeden Fall, dass es alles sehr smooth über die Bühne gegangen ist. Ich habe mir das stressiger vorgestellt. Die Kommunikation mit mir und Gemse war meines Erachtens perfekt. Also man kann
glaub,
natürlich
das immer, ja noch, immer ihr Match.
Ja, aber man wächst schon auch mit rein.
So. Ja, sehr schön, freut mich total.
Ja.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Na, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und hören uns bald wieder. Vor allem, er steht halt da hinten und textet mit dem Handy.
Aber ich kann mich da richtig dran gewöhnen, du. Ich glaube,
ja, also sollte man... Aber
du hörst dich auch richtig gut an. Also Wahnsinn.
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Highlight unseres Tages.
Ich glaube, Tobias hat keinen Bock mehr auf den Podcast. Also ich würde sagen, Paulchen und Julchen, Episode 2. Tobias.
Von wegen auf Toilette. Der will einfach mal ein bisschen Freizeit haben.
Ja, aber der ist ja Papa geworden.
Ach so,
ja.
Stimmt.
Wir sind die Vaterschaftsvertretung. Wollen wir uns mal jemanden holen, der mit uns hier mal spricht?
Bevor Julia und Pauline sich weitere Gäste schnappen konnten, konnte ich zum Glück eingreifen. Und es ist wahr, ich habe meine Toilettenpause auch dafür genutzt, um meinen Listen to Berlin Award bei Instagram zu posten. Vielen Dank auch für die ganzen Glückwünsche an der Stelle. Hat sich angefühlt wie Geburtstag haben in Zeiten, als Leute noch Facebook benutzt haben. Jetzt kommen wir aber zum letzten Gast dieser Folge, Olaf Kretschmer. Herzlich willkommen, Olaf Kretschmer. Dein Spitzname ist Gemse. Warum?
Ach, das ist eine lange Geschichte. Extremsportarten aus dem Osten. Also hohe Berge hochgehen und dann aber runterrennen. Und zwar nicht Schuss, sondern gemsenmäßig bergab rennen. Das haben wir als Sportart mal so erfunden, als Extremsportart. Und
okay.
Du musst halt nicht nur hoch, du musst wieder runterkommen vom Berg. Das ist entscheidend.
Runterkommen ist immer wichtig.
Ja, ja, genau.
Gemse sind auch Tiere, ne, oder?
Genau, oben in den Bergen.
Ja, ja, das habe ich schon mal, da habe ich in Österreich gelernt. Da dachte ich, Gänse kenne ich, aber Gemse nicht.
Nee.
Gut, so haben wir das geklärt. Stell dich noch mal kurz vor.
Na, Olaf Kretschmer, bürgerlich, Vorsitzender des Bundesverbandes Popularmusik und CEO der Berlin Music Commission, Landesmusikrat. In Berlin mache ich auch ein bisschen im Präsidium mit. Und
krass.
Viele andere Sachen so im Zeug.
Ne? Ja, das reicht doch eigentlich schon.
Ja, ja, ja.
Was ist denn so dein Hauptjob oder kannst du alles so 50-50, 30-30-30, ich weiß nicht wie?
Also die Miete bezahlt die Berlin Music Commission, da bin ich angestellt. Ne? Mhm. Also das ist so der Hauptjob und das andere sind so Ehrenamtsgeschichten. Habe ich früher mal so ganz locker gemacht. So, ne? Also der BV Pop, der Bundesverband Popularmusik, hat ganz viel Jugendarbeit gemacht. Wir haben mit 150.000 Bildungsbenachteiligten, wie das Amt das nennt, Kindern und Jugendlichen bisher gearbeitet in der ganzen Bundesrepublik. Darüber haben meine Branchenkollegen eher so geschmunzelt. Die haben dann gesagt, naja, könntest du auch angeln gehen oder Skat spielen oder irgend sowas. Das sind so Hobbys, die man so hat.
Fies.
Ja, hat sich jetzt geändert. Jetzt haben sie Nachwuchskräfte, Fachkräftemangel und jammern über die Generation Z. Und jetzt ist ein Umdenken vollzogen oder im Anfang, heute hier.
Würdest du sagen, dass das ein gutes Umdenken ist? Industrie hat sich verbessert in den letzten Jahren?
Ach nee, das weiß ich nicht so genau, aber sie muss sich verbessern. Das ist Fakt, sie muss sich öffnen sowieso. Mhm. Ist viel zu eng. Also das, was sie abdeckt, musikkulturell, ist zu schmal. Mhm. Der Output ist dann auch zu konform. Ne? Also so, was man manchmal so im Radio hört, klingt alles gleich. In den Juries, das ist viel zu ähnlich. Man will halt gefallen und sucht sich so Vorbilder. So funktioniert auch Innovation nicht. Ne? Du musst erst mal in dich lauschen, wie klingt die Welt für dich in deiner Seele. Das ist spannend. So Geschichten, so, ne? Dafür braucht es Mut und einen geschützten Raum. Also so irgendwie ein bisschen umdrehen. Aber wichtig wäre mir auch, dass die Branche jetzt nicht sagt, ey, kommt, junge Leute, wir lernen euch mal, wie es läuft. Es muss am Markt platziert werden, ist so die Formulierung. Das ist der letzte Schritt. Ganz am Ende kann man mal nach dem Markt gucken. Aber im ersten Schritt, denke ich, sollten wir erstmal die Türen und die Fenster aufmachen und frischen Wind durchströmen lassen. Passiert jetzt hier gerade. Ne? Wir haben hier nebenan also die Listen to Berlin News Konferenz und verbunden mit der Most Wanted. Mega. Ich finde das toll. Diese jungen Menschen bringen eine Energie rein, eine Power, eine Frische, ganz andere Ideen. Und ne, insofern muss die Branche das auch aufnehmen. Also nicht einfach nur weitermachen wie bisher, sondern einen kreativen Raum schaffen, wo junge Leute sich auch verwirklichen können.
Ja, ich habe auch gestern auf der Vorparty zu den Listen to Berlin Awards, hat mir auch jemand erzählt, dass jemand bei 4Music auch jemanden eingelernt hat und meinte so, ey, ganz ehrlich, ich lerne so viel gerade von dem, von der jungen Person.
Umgekehrt, yeah, genau,
als, siehst du? Als umgekehrt, weil sich halt auch so viel verändert hat, alleine was Release-Denke angeht oder wie man halt Artists auch wahrnimmt, ne? Das ist ja extrem.
Ja, aber guck mal, das ist ja sowieso die Konstellation. Früher war so eine Konferenz so etwas, das von der Kanzel herab Weisheiten, Wahrheiten verkündet wurden, von Expertinnen. Das kannst du knicken. Also diese Welt, in der wir leben, da gibt es solche Weisheiten und Wahrheiten nicht mehr, auch nicht die Vernunft, sondern viele. Und jeder kann von jedem was lernen. Also das ist auf Augenhöhe. Wenn man das auf Augenhöhe baut, ist es ja genau das Beispiel, dass junge Leute kompetent sind in Themen, wo ich nicht mehr bin, in Themen, wo ich nicht gut aufgestellt bin. Mhm. Und das ist ein Austausch auf Augenhöhe.
Was hast du zuletzt von einer jungen Person gelernt?
Oh, da muss ich mal nachdenken. Meine eigene Perspektive zurückzunehmen, mich einmal um den See rumzuwandern und aus der anderen, von der anderen Seite des Sees die Dinge mal angucken. Mhm. Das ist meistens mindestens genauso plausibel wie der eigene Blick und hat totale Vorteile, weil man wird als Persönlichkeit viel offener, komplexer, also reicher, sowas. Das habe ich in der Tat von jungen Menschen gelernt, ja. Mhm. Weil ich mit meiner Brille neunmal klug immer drauf geguckt habe und ihr müsst doch und warum und es geht doch, also eine Welt voller Möglichkeiten, ne, ist doch alles ganz super toll und ja, das war ein echter Gewinn. Mhm.
Was ist denn eigentlich so dein Job, also was machst du auch gerade als CEO, bist du da eher nochmal die letzte Instanz, die über Sachen rüber guckt oder bist du auch sehr im, ich sag mal, operativen und hast die Hände überall so ein bisschen im Spiel?
Letzte Instanz, das klingt lustig, nee.
Ja, der nochmal also, abnickt und sagt, ja, habt ihr gut gemacht.
Ja, ne, war mal so, aber also eigentlich, ich schaffe Verbindung. Das ist eigentlich das, was ich tue. Also verbinde Menschen, Situationen, Konstellationen, auch Strukturen, so, das ist eigentlich so mein Job. Das ist sehr aktiv. Also das ist nicht so huldvoll von oben winkend und absägen, sondern sehr aktiv. Wir haben neue Projekte gebaut jetzt, also diese Most Wanted Music Live Plattform zum einen und das Listen to Berlin News. Diese beiden Geschichten haben wir gebaut und außerdem noch Listen to Berlin Live. Also mehrere Plattformen, wo wir im letzten Jahr 100 Bands in Berlin auf die Bühne gebracht haben, auf 20 Veranstaltungen. Und wenn du was Neues machst, dann musst du erst mal rein. Du musst es einmal von unten nach oben aufbauen, damit du es kennst. Dann kannst du dich wieder zurückziehen und kannst es übergeben und kannst vielleicht sagen, okay, ist schon cool, aber einmal muss man rein.
Ja, was ist denn das, was du am liebsten machst, also neben dem Verbinden in deinem Job? Was liebst du an allem, was du tust? Was alles hat mit Musik zu tun?
Also ganz spontan gerade so, was die größte Beglückung war, ein Konzert in einem Jugendclub. Ach so, das Jugendfestival unterjährig in Jugendclubs. Also jetzt nicht so elitär und abgehoben, sondern ganz basal. Da arbeiten wir zusammen und ich bin am Sonntag, also mit meinen Freundinnen und Freunden sind wir da hingegangen. So als Oldschool-Rentnerin haben wir da rumgestanden. Und das war eine derartige Energie. Das war so krass, massiv, super positiv, so eine gute Laune. Und die Bands mega gut, also alle auch sehr individuell, aber nicht abgehoben und nicht autistoid, so also nur auf das Ich geguckt, sondern verbunden. Ey, das hat mir echt Mut gemacht, muss ich mal wirklich sagen. So. Und sonst sieht man immer nur Einzelne und durch die eigene Brille, aber dort waren wir quasi nicht vorhanden, weil wir zu Besuch waren auf so einem Jugendevent und das war wirklich ultra krass, Rock'n'Roll.
Ja, wer war auf der Bühne?
Headjet hieß die Band. Also das war die bei mir am meisten Begeisterung ausgelöst hat. Die spielt auch heute, ja. Die ist dann auch hier, ja.
Das heißt, da bist du dann auch wieder am Start.
Ja, klar.
Du hast ja gerade schon ein paar Wünsche für die Musikindustrie angesprochen. Was würdest du denn dir zudem noch wünschen, was ich in der Musikindustrie tun sollte?
Eine Öffnung, ne?
Also, ja.
Und zwar zu unterschiedlichen Musikkulturen der Welt. Das wurde früher in das Genre Weltmusik eingesperrt. Das ist absurd, ne? Das ist sozusagen Musikkulturen rund und im Erdball. Das ist nicht ein Genre. Da gibt es viele Impulse zu marginalisierten Musikkulturen. Ich fände auch gar nicht so schlecht, wie soll man das so sagen, mit dieser internen Diskriminierung aufzuhören. Ich komme aus der elektronischen Musik. Wir dachten damals, wir sind die Allergeilsten und die Zukunft und die Pioniere und Avantgarde und so Kram. Das ist ja alles Mist. Hm. Also alle Musikexistenzen müsste man auf Augenhöhe übersehen, also sehen jetzt. Hm. Ne? Wir haben viel über Filmmusik hier gesprochen. Wir haben ja eben gerade über Musical gesprochen. Berlin ist einer der wichtigsten Tango-Standorte weltweit. Salsa,
Tango, okay.
Tango, ganz wichtig. So sehen wir alles gar nicht, ist aber da. Ja. Und ich würde mal denken, es wäre besser, diese Musikexistenzen alle auf Augenhöhe besser zu verbinden und auch gemeinsam Interessen zu vertreten, falls mal wieder eine Krise käme.
Ja, Ja, beim Musical muss ich dran denken, da gibt es zum Beispiel mit Hamilton halt so ein Hip-Hop-Musical, was ich auf Deutsch nicht gesehen habe, aber auf, in der Originalversion US großartig fand zum Beispiel.
Siehst du, da gibt es sogar noch Innovationen, ne? Dass da so die Dinge sich verbinden, da passiert ja noch ein paar Schritte nach vorn. Aber so im Grundsatz würde ich sagen, so mit dieser internen Abgrenzung auch aufhören und sich breiter aufstellen und nicht denken, man selber hat es am besten getroffen mit seinem Geschmack.
Mhm. Wie bist du denn in die Musikindustrie reingerutscht?
Oh, ich war so in der 9. Klasse und konnte nicht tanzen und habe mir überlegt, jetzt soll ich jetzt tanzen lernen, das dauert viel zu lange, außerdem kann ich es dann immer noch nicht richtig cool, so wie ich mir das vorstellen würde, ich muss oben stehen. Hm. Ich habe aber leider von Musik keine Ahnung gehabt und habe mir überlegt, was könnte ich denn dann machen? Okay, ich mache den Rest, also ich organisiere das Ganze, habe als erstes die Schuldisco gekabert, dann haben wir in Turnhallen große Partys gemacht. Und um nicht ganz nur so orgamäßig rumzustehen, habe ich das Lichtklavier erfunden, also habe mich mit Licht befasst, habe auf meinem Klavier das gesamte Licht im Raum so mit 40 Weihnachtsbaumbeleuchtung drumherum. Da kannst du irgendwie extremes Gewitter und Action erzeugen mit dem Teil. Und das lief dann schon irgendwie ganz gut. Also das war mein Einstieg in die Musikbranche, so ein bisschen ironisch gesagt. Das ist aber ein Beispiel, was so man irgendwie auch, wo man so Leuten Mut machen kann, also wenn man denkt, okay, für eine Bühne reicht jetzt vielleicht nicht, aber ein Job im Marketing, in der Organisation, im Management wäre vielleicht eher spannend und ich bin aber trotzdem mit Musik verbunden. Also das, was wir auf dem Jugendfestival auch signalisieren, hey, das ist ein ganzer Fuhrpark von tollen Jobperspektiven.
Mhm. Ja, aber wie ging es dann weiter vom Licht- und Orga-Typen? Hattest du dann direkt Jobs in der Musikindustrie? Oder?
Nein, man geht ja immer Umwege im Leben. Ja. Das ist ja langweilig linear. Sonst, nee, das hat irgendwie eine Weile gedauert. Ich habe erst mal Autoschlosser gelernt, weil ich eigentlich Polarforscher werden wollte. Und
Polarforscher?
Ja. Das hatten sie in der Berufsberatung in der DDR nicht. Da haben gesagt, du kannst Betonfacharbeiter werden und Berufssoldat und so Kram.
Aber warum Polarforscher?
Naja, da habe ich mir gedacht, ich habe immer als kleiner Junge so Zeug, also Fahrzeuge entwickelt.
Okay.
Gibt ja so eine lange Tradition, da kommen wir jetzt in Teufels Küche, Amundsen und Scott, so, ne? Also mit Technik oder nicht mit Technik. Ich habe immer so mir Fahrzeuge ausgedacht und das war dann wichtig, dass ich als Autoschlosser dann die Kisten selber reparieren kann im Eis. Und das war so das Ding, habe Autoschlosser gelernt, habe dann Philosophie studiert in Berlin, das abgeschlossen, dann kam gerade die Wende, da war ich im Studentenrat. Hatte dann aber irgendwie doch keinen Bock mehr auf rumakademisieren und bin ins Nachtleben abgedriftet und habe Clubs betrieben, also von 93 dann 15 Jahre lang.
Ah, krass. Wie hießen die Clubs?
Na, Delicious Donuts, Research, Oxymoron, der erste Club vorher hieß Exile, das war im Prinzip nur ein kleines Projekt, also so Kram, ja.
Und betrieben heißt, den Club gab schon und dann hat jemand einfach gefragt, ey, hast du Lust, dich hier um das Booking und ich weiß nicht was alles
zu kümmern? Wo denkst du hin? Also das waren doch die 90er Jahre, da gab es gar nichts.
Ach so.
Das war ja das Geile. Also es war eine komplett offen ist ein Euphemismus, also eine Nichtswelt, also zwei Zonenrandgebiete sind in der Innenstadt aufeinander gestoßen, Ost-Berlin und West-Berlin. Da standen also kaputte Häuser rum, die niemandem gehörten und wir haben die Buden gekapert und dann irgendwo Bierkisten, Backskisten, Brett drüber, Plattenspieler und angefangen. So, ne? Also das war alles bei Null beginnend. Und das war der große Vorteil, weil dadurch war es ein freies Feld. Mhm. Der zweite Vorteil war, wenn ich sage wir, dann waren das alles Menschen, die irgendwo aus der Provinz geflüchtet waren nach Berlin. Alles Nonkonformisten und Außenseiter. Eins waren sie alle nicht cool. Das waren wir alle gar nicht. Also wahrscheinlich uncool, aber wir hatten irgendwie so eine Sehnsucht, unsere eigene Musik zu spielen und unser eigenes Ding zu machen. Das war die Sehnsucht. Ob da Leute kommen und das gut finden, das stand gar nicht im Vordergrund. Und Geld stand erstmal recht gar nicht im Vordergrund. Das hat niemand interessiert. Wir wollten einfach unser Ding machen und mit guten Freunden eine gute Zeit abhängen. So, ne? Aber das hat dann irgendwie funktioniert und wurde jetzt so einem großen Weltkulturteil und so und alle starren und staunen, aber ich glaube, der Anfang war ganz anders, als man sich heute vorstellt.
Und wie bist du dann in die Professionalität quasi rein?
Na, Delicious Donuts habe ich gemacht, weil ich hatte ja gar keine Ahnung, weder von Jugend, noch von Musik, noch von Gastronomie, noch von dem Ding, wie man einen Laden ausbaut und von Personal nicht. Ich weiß nicht, was ich noch alles aufzählen sollte. Aber wir wollten es halt unbedingt mal ausprobieren und haben dann Delicious Donuts hochgezogen, 93. Das war erstmal illegal, also man hatte so eine Konzession zum Bierausschank, aber tanzen, bewegen durfte sich niemand. Also das war dann klar, man muss sich professionalisieren, sonst klappt es nicht, ne? Sonst fliegt man raus. Das Oxymoron 1997 war so eine Stufe, da mussten wir richtig Geld in die Hand nehmen. Und da muss man schon organisierter zu Werke gehen, also sich stärker professionalisieren und das ganze Unternehmen richtig aufstellen. Das haben wir alle dann so self-made-mäßig gemacht, so Step-by-Step. Und ein wichtiger Schritt noch, wo du gerade fragst, 2000 Gründung Clubkommission, da haben wir alle geschnallt, wir scheitern alle individuell bei den Ämtern. Mit übrigens ganz unterschiedlichen Begründungen. So, ne? Also Umweltamt hat gesagt, wir haben sie ja nicht vorgesehen in der Gegend in Europa, wo es die höchste Clubdichte gab. So, also die hatten das gar nicht auf dem Schirm und wir dachten, wir müssen jetzt hier gemeinsam auftreten, obwohl wir eigentlich Mitbewerber sind, aber und haben dann aber gemerkt, wir müssen uns auch so was so Deckenlast, Notausgänge, Schallschutz, so Kram. Wir haben eine Obhutspflicht für unsere Gäste und wir müssen uns da besser aufstellen, um unsere Kultur, gut, Clubkultur zu schützen. So, also wir haben von innen auch so eine Professionalisierung selber aktiv betrieben.
Also auch ein bisschen von alleine, ne, dass man dann Learnings hatte, also Erfahrungswerte und dann ist es auch einfach so ein bisschen geformt, weil anders geht es ja auch nicht.
Genau.
Ja. Ja, wir kommen schon zum Ende. Was wünschst du dir für dich? Für die Zukunft.
Ach, für die Zukunft?
Also für dich allgemein, auch jetzt natürlich in dem Moment kannst du, das ist eine freie Frage, kannst du beantworten, wie du möchtest.
Mehr Musik, verschiedenere Musik. Ich würde gerne ein Festival machen, wo die Sachen überhaupt nicht zueinander passen. Es gibt so Festivals, weißt du, da gehst du so auf den ersten Floor, ist die erste Band, dann weißt du, wie alle anderen klingen. Hm. Das ist so tot kuratiert. Also mich interessiert eigentlich weniger der Geschmack der Kuratorinnen, sondern ich möchte überrascht werden, Sachen finden, die ich freiwillig mir nie angehört hätte. Das müsste man viel breiter aufziehen. Sowas fände ich mal gut. So. Mhm. Also das ist ein richtiges Kaleidoskop an Musik. So, ja, das fände ich irgendwie toll.
Cool. Ja, dann wünsche ich dir, dass du dieses Festival bald findest und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die schönen Fragen und bis bald mal. Ne?
Yes. Das war der erste Teil der Thematakt Speed Dating Interviews auf der Most Wanted Music. Gebt gerne Feedback über Instagram, ob euch das Konzept gefällt. Im zweiten Teil hört ihr dann nochmal 6 Kurzinterviews. Fritz Keller, Friederike Lindner, Daniel Hodgkins, Marie Bay, Piotrek Boranowski und Niki Böhm. Folgt Thematakt auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, um auch diese Folge zu hören. Vielen Dank an alle, die Thematakt unterstützen bei Steady. Pascal, Paul und Papa. Vielen Dank auch an Freddy, der gespendet hat. Das könnt ihr auch über paypal.me/thematakt. Natürlich freue ich mich über Geld, aber auch wenn ihr diese Folge einer Person schickt, die mehr übers Musikbusiness lernen sollte und bewertet diesen Podcast auf Spotify oder wo ihr sonst hört. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.